Nee, tatsächlich der letzte Press Release von den Dolphins war auch 19. Januar.
Das ist ein bisschen her, ne? Damals.
Ein bisschen.
Damals vorm Kartoffelkrieg.
Ja. Nee, über Cameron Tom haben wir gesprochen und ja, ansonsten nix, alle im Urlaub.
Scam is real. Ja. Gut, sollen wir da einfach anfangen?
Mach mal.
Fahr ab.
Okay, tut, tut.
Ja, der Hype-Train.
Oh, herrlich. Miami's got the Dolphins, the greatest football team. We take the ball from goal to goal like no one's ever seen. We're in the air, we're on the ground, we're always in control. And when you say Miami, you're talking Super Bowl. Cause we're the Miami Dolphins, Miami Dolphins. Moin, moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die, ja, ich würde jetzt behaupten, zusammen mit den Jets und den Bills die Ausrede hat, dass, ja, Tom Brady nicht nur die AFC East dominiert, sondern selbst mit den Tampa Bay Buccaneers und in der NFC, ja, auch dominiert und seinen 7. Ring gewonnen hat, Lombardi-Trophies durch die Gegend schmeißt und ein bisschen am Avocado-Tequila nippt. Aber ihr habt schon gehört, wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es natürlich, ich mache das hier nicht alleine, sondern ich habe heute auch wieder den Tobi mit dabei. Moin, Tobi.
Moin, als alter Mann kann ich Tom Brady voll nachvollziehen. Da sollte man mit Alkohol vormittags etwas vorsichtiger sein.
Oh, herrlich. Und der Michael ist auch wieder mit dabei.
Ich hätte mich so besickt, wenn die Trophäe wirklich ins Wasser gefallen wäre. Aber gut.
Die wär weg gewesen.
Ja, der wäre hinterhergesprungen.
Ja, das Ding ist ein paar Kilo schwer. So schnell kriegt er die auch nicht.
Und dann wäre
so schnell kann das gar nicht sein.
Dann wäre er vielleicht auch weg gewesen. Also von daher.
Immerhin wäre dann wieder klargekommen, glaube ich.
Man merkt, ich bin ein absoluter Tom Brady-Fan. Hallo zusammen.
Es war schon witzig.
Alter, weil er dann ja. Hast du dieses Video gesehen, wie der da von dem Boot runterkommt? Um Gottes Willen. Also, das
Geile ist ja, dass er dann selber noch irgendwie 2-3 Stunden später getwittert hat, wo das rauskam und dann genau das retweetet hat. Nothing to see here, just some Avocado-Tequilas.
Ja.
Aber es sei ihm gegönnt. Ich meine, wenn ich überlege, wie ich die Meisterschaft in der 2. Kreisklasse gefeiert habe, da war das, was wir von Tom Brady da gesehen haben, noch sehr harmlos gegen.
Ja.
Und ich hatte auch keinen Avocado-Tequila. Wie schmeckt wohl Avocado-Tequila?
Weiß ich nicht.
Wo kriegt man den her?
Was? Warum? Den kriegst du doch...
Weiß ich nicht.
Also... Den Avocado-Tequila wirst du in Florida kriegen. Also da sehe ich nicht so, dass das Problem.
Ja, ich glaube, in Florida kriegst du auch alles, was mit Alkohol zu tun hat.
Ja, also was mit Tequila zu tun hat, auf jeden Fall.
Ich meine, wir waren vorletztes Jahr in Miami und wir hatten vor uns einen sitzen, der hat sich, Salz und so, Salz auf jeden Fall in sein Bier getan. Das war sehr, sehr merkwürdig. Ich weiß nicht, das war... Ja.
Naja.
Strange.
Aber wir wollen ja heute nicht über Tom Bradys Trinkgewohnheiten sprechen.
Oh, ich hätte auch nichts gegen. Vielleicht finden wir dann sein Rezept und können das Tour verabreichen.
Naja, wenn er saufen will, mein Gott.
Wenn das hilft, dann ja. So, wir reden heute über die Rookies, also machen Saisonfazit Nummer 3 sozusagen, nachdem wir vor 2 Wochen über die Defense gesprochen haben, letzte Woche über die Offense gesprochen haben und jetzt diese Woche nehmen wir uns nochmal die Rookies, die wir zwar zum Teil in den letzten beiden Folgen schon angesprochen haben, natürlich so ein bisschen analysiert haben, aber ich denke, heute werden wir die Rookie-Class insgesamt nochmal betrachten und einfach schauen, ja, hey, wie haben sich unsere Rookies geschlagen? Wie ist die Rookie-Class aktuell zu bewerten? Und ja, da Micho ja immer sagt, man kann eine Rookie-Class erst nach 4 Jahren bewerten, glaube ich, werden wir heute noch, müssen wir dann auf 2016 oder 2017 schauen?
2016.
16, 17, 18, 19, nee, eigentlich auch 2017, oder?
Nein, 2016.
2016er Klasse. Die hätten dann 4 volle Jahre gespielt. Die 2017er wäre ja noch nicht das 4. Jahr da. Die werden ja erst gedraftet werden.
Hä?
Werden worden sein.
Genau.
Nein, die haben doch 2017, 2018, 2019 und 2020 gespielt.
Die Saisons, ja, aber nicht die Jahre.
Wir, haben gesagt, wir machen jetzt 2016.
Wie nur, weil mir hier ein mathematischer Schachzug gelungen ist.
Ja, ein mathematischer Schachzug.
Ja, ein genialer Moment meinerseits.
Einfach nur, weil Tobi und ich zu müde sind, um noch irgendwie zu argumentieren.
Oh ja, ist okay. Ich bin so müde. Ich muss auch den ganzen Tag arbeiten.
Ja, ich muss ja den ganzen Tag hin und her fahren.
Ich war sogar laufen schon heute.
Uhu.
So nämlich. Nee, aber
so
bevor
wie du
wir jetzt
arbeitest, möchte ich mal Urlaub machen. Echt.
So wie du läufst, möchte ich mal gehen.
Ja, so ungefähr. Nein.
Das war der Disrespect hier. Also Leute, wenn ihr Bock habt, Anchorman im Dorf ins Drive zu sein, jetzt ist eure Chance, ja. Ihr merkt ja, wie man hier behandelt wird.
Ich dachte, du holst jetzt eine neue Crew zusammen.
Oh, nö, nö. Ich lasse euch die Arbeit weitermachen. Nehmt mich zurück und schaut zu.
Ja. Und zählt die Scheine, die dabei reinkommen.
Natürlich, die dicken Scheine.
Die dicken Scheine.
Machen wir dann nämlich auch Onlyfans und sowas? Ich meine, Patreon müsste ich dann noch einrichten, Onlyfans auch. Da könnte ich dann noch ein paar nassgeschwitzte Bilder von mir vom Laufen reinstellen. Da gibt es bestimmt irgendwen, der das sehen will für $200 oder so. Ich sehe schon hier am Abend so 1947 auf den Donnerstag, da kommen die, da sprudeln die Geschäftsideen hier. Apropos Geschäftsideen, Micho, ich glaube, an Geschäftsideen mangelt es dem einen oder anderen Spieler in der NFL auch nicht. Und so würde ich jetzt einfach mal elegant überleiten zum Roundup, was wir jetzt, bevor wir auf die Rookie-Class zu sprechen kommen, wie ihr das kennt, noch abhalten werden.
Geschäftsideen, spielst du damit drauf an, dass man irgendwie so eine Art Gemeinschaftskasse bildet, um die Schiedsrichter zu bestechen, oder? Zumindest habe ich diese Tweets zum Teil über den Super Bowl gesehen. Also, wir hatten ja letzte Saison das.
Echt?
Ja. Wir hatten letzte Saison das wichtigste Spiel des Jahres, kann man sagen. Gut, jetzt haben wir ja letztendlich gesagt, uns hat es herzlich wenig interessiert. Es gab ein paar negative Sachen. Ich sag von vornherein, mich hat es wirklich sehr gestört, dass Antonio Brown da so eine große Rolle gespielt hat bei diesem Spiel. Es ist auch anders ausgegangen, als viele gedacht haben. Nämlich Tampa Bay hat tatsächlich Kansas City geschlagen. Sehr, sehr deutlich, muss man dazu sagen. Kansas City, die Offense-Mannschaft schlechthin, hat ja nicht mal einen Touchdown hinbekommen. Und damit ist Tampa Bay die erste Mannschaft, die nicht nur einen Heim-Super Bowl gespielt hat, sondern auch einen Heim-Super Bowl gewonnen hat. Damit hat das komplette Team, inklusive ihres Anführers Tom Brady, definitiv in die Geschichtsbücher eingetragen. So, und bevor wir auf das spezielle Thema Tom Brady kommen, da würde ich gleich auch gern was nämlich zu sagen. Tobi, würde ich erst einmal gerne von dir wissen, wie hast du den Super Bowl erlebt? Wie wirkt er bei dir nach? Was nimmst du daraus mit?
Wie habe ich den Super Bowl erlebt? Ich wünschte betrunken, aber leider müde.
Hättest du mal Avocado-Tequila getrunken?
Hätte ich mal Avocado-Tequila getrunken, ja. Wie behalte ich in Erinnerung? Also vom Gesamtpaket her mit allem drum und dran, vor, hinter, wo, nach, einer der langweiligsten Super Bowls, die ich je gesehen habe, und wohl sicherlich der langweiligste der letzten Jahre. Und was nehme ich daraus mit? Ja, die Tampa Bay Buccaneers haben leider gezeigt, dass man, wenn man es auf Krawall und nur mit ganz viel Geld und ganz viel Hustle macht, man sich auch innerhalb von 1 bis 2 Jahren einen Super Bowl Contender und Super Bowl Gewinner zusammenkaufen kann. Ob das Ganze jetzt nachhaltig wird, bleibt, wird man in der Offseason sehen, aber ansonsten das Spiel viel zu deutlich. Also Kansas City von Anfang an mit der Offense nicht auf dem Platz, defensiv zu fahrig, zu nervös. Flaggen, auf die du ja gleich noch eingehen möchtest, Micho. die absolut unnötig waren teilweise, die die davon zeugten, dass da nur eine Mannschaft wirklich mit dem Kopf zu 100% auf dem Platz war und dass die andere Mannschaft nie wirklich in das Spiel reingefunden hat. Mahomes hat zwar versucht, was er kann, aber naja, seine Wide Receiver haben also mindestens zwei Touchdowns gedroppt, also war schon sehr schlimm und da sich die andere Mannschaft keine Schwächen erlaubt hat, war das dann ein so deutliches Ding. Die Halbzeitshow hat sich Roger Goodell und diejenigen, die dafür verantwortlich sind, hoffentlich genau angesehen. Ich will im nächsten Jahr da Metallica haben. Punkt. Also das, was da war, war also müsste ich mich schon ganz, 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 ganz lange zurückerinnern, dass ich mal eine schlechtere Halbzeitshow gesehen hätte. Selbst Maroon 5 oder SpongeBob waren da kreativer.
Okay, Rico, deine Kurzeindrücke. Was nimmst du mit?
Also, ich muss, glaube ich, gleich erstmal ein paar Sachen widerlegen, die Tobi gesagt hat. Aber ich fange erstmal an mit dem Super Bowl. Ja, man hat gesehen, dass das Spiel doch in den Trenches gewonnen werden kann. Also an der Line of Scrimmage. Ich meine, diese verrückte Statline, dass Patrick Mahomes 500 Yards zurückgelegt hat, nur um den Ball zu werfen, ist ja einfach zeigt, wie krass dominant diese Line war. Das ist echt beeindruckend, was die Burschen da, was sie einfach geschafft haben, die Buccaneers. Also Todd Bowles, größten Respekt für das, was sie erreicht haben. Was man ja auch sagen muss, sie haben auch verdammt stark gecovert. Es war nicht nur die D-Line, es war die ganze Defense. Weil selbst sonst hätte, Tobi hat es angesprochen, diese zwei gedroppten Pässe in der Endzone, ja, passiert. Ist halt scheiße, aber passiert. Das ist trotzdem muss, da waren die Leute da. Also es ist nicht so, dass normalerweise ist es nämlich so, was zum Beispiel gegen uns auch immer mal, wenn Patrick Mahomes nochmal ausgebrochen ist, ja, dann hat er wen gefunden, weil wir in der Coverage nicht so stark waren. Das haben die Buccaneers atemberaubend gemacht und ja, Tom Brady hat sie da zum Sieg geführt. Er hat genau das gemacht, was notwendig war, um das Spiel zu gewinnen. Und das war hervorragend. Also es ist so, ich muss halt inzwischen auch sagen, so, das Einzige, warum man halt sagen kann, dass Tom Brady halt nicht der Größte jetzt, wenn wir wirklich dieses Goat-Ding machen, ist, weil ihm so ein paar Sachen wie dieses Tuck-Rule-Game, Deflate-Gate, Spy-Gate und so weiter und so fort, dass ihm das so ein bisschen nachhängt. Das ist das Einzige. Ansonsten muss man halt sagen, der Typ hat gerade seinen siebten Super Bowl-Ring gewonnen als Quarterback, ist in die andere Conference gegangen und hat einfach gezeigt, wo der Hammer hängt. Also es ist einfach Respekt und ja, das war natürlich dann, dass Gronk die ersten beiden Touchdown fängt, das war schon wieder so, what the fuck, ey, komm, wir melden den ganzen Bums ab, es hat sowieso keinen Sinn. Ja, und ja, mit Antonio Brown, das ist natürlich, sehe ich ganz genauso. Ich befürchte, dass er jetzt dadurch einen neuen Vertrag in der NFL bekommt. Spieler für mich, der nichts mehr in der NFL zu suchen hätten sollte, aber hey, ja, muss man jetzt mit umgehen, ist halt scheiße, aber nützt ja nichts. Ja, und wenn ich jetzt noch mal auf die Sachen, die Tobi erzählt, also ich weiß nicht, das ist für mich keine zusammengekaufte Truppe. Also, die haben sich punktuell verstärkt, gar keine Frage, haben dafür Geld in die Hand genommen. Was genau richtig ist. Und du siehst, diese Mannschaft war ein Tom Brady von einem Super Bowl entfernt. So, und wenn ich mir das angucke, die haben dieses Jahr Tristan Wirfs gedraftet, Antoine Winfield, ja, bärenstark. Letztes Jahr Devin White, Sean Murphy Bunting, Jamal Deem, Mike Edwards. Das sind vier Picks, die absolut stark sind. Davor das Jahr Vita Vey, Carlton Davis in Runde 2, in Runde 4, Jordan Whitehead. Das Jahr davor, in 2017, Chris Godwin in Runde 3. Also, man kann ja viel sagen, aber die Draftjahre in den letzten 4 Jahren haben sich diese Mannschaft auch einfach verdammt gut zusammengedraftet. Scott Miller, letztes Jahr übrigens in Runde 6, der hatte ja dann zumindest im NFC Championship Game noch seinen, den Spielzug kurz vor Schluss, kurz vor der Halbzeit, der dazu geführt hat, dass sie nochmal gepunktet haben. Also es ist, die haben sich punktuell verstärkt, haben Leute wie Sue einen Jahresvertrag gegeben. Tom Brady, Antonio Brown, gut, müssen wir nicht viel drüber reden. Hat halt aufgrund seiner, ja, ich weiß nicht, was mit ihm falsch ist, nicht viel gekostet. Die haben Gronk zurück aus dem Retirement geholt. Also es ist halt, das ist nicht eine zusammengekaufte Truppe. Und ich bin gespannt, wen sie denn jetzt halten können und wen nicht. Fand den Super Bowl, es gab schon spannendere Super Bowls am Ende, der war auch sehr, sehr schnell zu Ende, der Super Bowl. Irgendwann vor 5 auf jeden Fall. Und ja, also verdienter Sieger und die Flaggen, ja, sie waren kleinlich, aber im Endeffekt waren sie nicht spielentscheidend und man konnte, also bis auf die Interception, die hätte man vielleicht stehen lassen können, keine Frage. Aber man muss dann auch sagen, okay, ja, es war kleinlich, aber wieso stellst du dich als Mannschaft denn nicht darauf ein? So, du kriegst 3, 4, 5 Mal hintereinander Calls gegen dich. Und vor allem die eine Flagge für Offside, womit die Bucks waren beim 4. und waren das Field Goal am Kicken. Und wenn du dann natürlich Offside stehst, Alter, wie dumm kannst du dich denn bitte anstellen? So, und dann hast du es halt auch selber irgendwo verkackt und man kann darüber natürlich so, ja, und das ist alles doof, aber für mich haben die Schiedsrichter in diesem Spiel nur Ende der ersten Halbzeit ein bisschen kleinlich gepfiffen. Es hat mich geärgert, aber im Großen und Ganzen hat es dem Spiel keinen großen Abbruch getan. Ja, das ist soweit mein Take zum Super Bowl.
Okay. Ja, ich habe mir das Spiel auch angeguckt. Ich war sehr überrascht, wie schnell das vorbei war. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich tatsächlich aus einer Perspektive her den Sieg der Buccaneers gut finde, denn es hat gezeigt, dass auch eine Defense zumindest in einem Spiel gegen eine dementsprechende Offense gegenhalten kann. Der Gameplan von Tampa Bay war hervorragend und auch er zeigt wieder, dass Kansas City keine absolute Übermannschaft ist, die eine Dynasty oder sowas ins Leben ruft. Es streicht auch die Bedeutung einer O-Line wieder hervor. Nämlich egal, wie gut der Quarterback ist, mit einer schlechten O-Line kann auch ein guter Quarterback sehr wohl, also auf Dauer, glaube ich, konstant nichts Gutes reißen. Das heißt, dass eine O-Line extrem wichtig ist. Das nehme ich auf jeden Fall aus dem Spiel mit. Was die Schiedsrichter angeht, ich fand jetzt auch nicht, ich habe mich sehr über diese Tweets gewundert, die ich gesehen habe. Was die Schiedsrichter angeht, sage ich auch, klar kann man über die Pass-Interference-Strafen zum Teil streiten, aber nur wenn man der Meinung ist wie ich, dass sowieso zu kleinlich gepfiffen wird. Letztendlich wurden beide Teams aber gleich gehalten. Und von daher ist das für mich nicht schlimm. Was viele gemacht haben, viele haben es halt auf die hervorragende Defense von Tampa Bay reduziert. Und da muss ich ganz klar sagen, es tut mir zwar weh, aber das war nicht so. Die Offense von Tampa Bay hat auch wie auf einen Guss gespielt. Und da war ganz entscheidend halt eben unser aller Liebling Tom Brady, der auch zu Recht Super Bowl MVP geworden ist. Und ich bin einer der Ersten, der sagt, wenn wir diese GOAT-Diskussion aufmachen, die Nico hier jetzt schon angefangen hat, auf die ich gleich erst später kommen wollte, aber dann können wir jetzt direkt auch noch mal was dazu sagen, bevor Tobi dann gleich was dazu sagt. Und zwar, ich bin einer der Ersten, der immer sagt, dass Tom Brady halt eben nicht der GOAT ist. Es ist eine Definitionsfrage, was man als GOAT sieht. Also eins steht unmissverständlich fest, Tom Brady ist der erfolgreichste Quarterback aller Zeiten. Es steht für mich auch unmissverständlich fest, dass Tom Brady zu den besten Quarterbacks von seinen Fähigkeiten her gehört. Er hat vielleicht nicht das größte individuelle Talent, aber seine Fähigkeit, sich in jede Offense einzupassen und in jeder Offense zumindest eine sehr, sehr hohe Baseline zu liefern, ist einfach grandios. Er ist ein sehr intelligenter Spieler, der das Spiel sehr schnell lesen kann. Ja. Auch, und dann führt es halt eben dazu, dass er jedes Team nach vorne bringen kann. Auch das macht ihn für mich ziemlich gut. Er ist mit Sicherheit dementsprechend der beste Quarterback der letzten 20, 25 Jahre. Auch darüber bestehen, glaube ich, wenig Zweifel. Ob er der Talentierteste ist, wieder ein anderer Punkt. Für mich gehören zu einem GOAT aber viel, viel mehr. Da ist zum einen die charakterliche Eignung, und da reden wir halt eben nicht nur über die Sachen, die Rico gerade eben angesprochen hat, wie Deflategate oder sowas, sondern auch über die Art und Weise seines Umgangs mit anderen Spielern, mit gegnerischen Spielern und über die Art seines Umgangs in der Niederlage. In der Niederlage und auch im Sieg Größe zu zeigen, ist nicht unbedingt seins. Er ist sehr ehrgeizig, das muss man als Sportler auch sein, und ich glaube, ohne diesen Ehrgeiz wäre er auch nicht so weit gekommen. Das kann man ihm nicht negativ ankreiden, aber ein bisschen mehr Anstand erwarte ich von einem GOAT schon. Und das nächste, was mich an dieser GOAT-Diskussion sehr stört, ist diese Reduzierung auf 7 Titel. Die mit Sicherheit etwas Herausragendes ist. Das wird so schnell auch keiner wiederholen. Erstmal muss es eine Franchise geben, die überhaupt ihren 7. Titel holt. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass sich das Spiel im Vergleich zu vielen Jahren davor natürlich immens geändert hat und Quarterbacks, gerade Quarterbacks wie Tom Brady, extrem in die Karten spielt. Ja. Das heißt, selbst wenn man ihn mit einem Joe Montana, mit einem Brett Starr oder was auch immer vergleicht, das ist schwer, einfach aufgrund der unterschiedlichen Gegebenheiten, aufgrund der unterschiedlichen Regeln. Und wenn ich persönlich, das ist jetzt meine persönliche Meinung, wenn ich das in Relation setze, muss ich halt doch sagen, dass ich da einige Quarterbacks finde, die ich vom Gesamtpaket her als größer empfinde, dass er aber zu den größten aller Zeiten auf jeden Fall dazugezählt werden muss. Einfach weil man es abschnittsweise betrachten muss. Steht für mich außer Frage. So, das habe ich jetzt vor allen Dingen deswegen gesagt, weil Rico damit vorhin auch angefangen hat. Er darf mit Sicherheit gleich auch noch was sagen. Aber ich weiß, dass Tobi auch sehr darauf brennt, etwas zu dieser GOAT-Diskussion zu sagen, oder?
Unbedingt. Also es ist jedes Mal wieder aufs Neue was ganz Tolles, worüber ich mich dann auslassen darf. Ich sehe das so ähnlich wie du. Er mag der sportlich Beste seiner Dekade sein. Er mag der Erfolgreichste sein. Er mag 7 Titel haben. Er mag, was weiß ich, was für MVP-Titel und Touchdown-Rekorde und was auch immer halten. Wenn man es rein sportlich betrachtet, sicherlich schon. Ich betrachte es nicht alleine rein sportlich, sondern auch Größe zeigen, abseits des Feldes, im Sieg, in der Niederlage, wie auch immer. Und klar, sein Ehrgeiz macht ihn aus, aber sein Ehrgeiz steht für mich ihm im Weg, dass ich ihn als größten aller Zeiten bezeichnen würde. Davon mal ganz abgesehen, dass du eben die diversen Dinge, die ihm so indirekt anhaften, auch angesprochen hast, muss ich ja nicht mehr alle aufzählen. Also mir würden spontan zwar nicht viele einfallen, aber mir würden einige einfallen, die da so mit in der Diskussion mit drin wären. Und ich sehe das so, im Football ist mit dem einen, es ist eh im Mannschaftssport immer, den einen herauszufinden, eh immer schwierig, und man sollte es einfach lassen und da das nicht auf einen reduzieren, auch wenn manche das toll finden.
Rico, ich habe jetzt zwar immer gesagt, du bist Tom Brady-Fan, aber so ganz stimmt das nicht, aber du nimmst Tom Brady oft gegen Hassattacken von mir und Tobi in Schutz. Wie kommt's? Wie siehst du?
Ja, also ich sag mal, Ich bin ja manchmal auch so ein bisschen, wie sage ich das, opportunistisch bin ich manchmal unterwegs, das gebe ich auch gerne zu, aber weil ich manchmal sehr, sehr gerne diskutiere, ist auch auf Twitter, findet man bestimmt einige Tweets, wo ich verschiedene Meinungen habe und sie aber gleichzeitig sehr, sehr gut argumentieren kann. die Geschichte ist doch die, man kann aus Tom Bradys Karriere bis jetzt 3 Hall of Fame Karrieren machen. So, das, wenn man wirklich will und sich das anguckt, könnte man wirklich, denke ich, 3 Hall of Fame Karrieren draus machen. Allein das ist ja schon, das ist schon verrückt. So, und ich verstehe das total, wenn man sagt, okay, die Deflategate Geschichte und so weiter und so fort, das haftet ihm an und das schwächt diesen Mega-Erfolg, den er gehabt hat, ein bisschen ab. Verstehe ich. Dass er nicht zu seinen Gegenspielern hingeht, wenn er verliert, beziehungsweise nicht immer, wenn er verliert, aber dann, na, so, das kann man auch sagen. Ja, ist eine schlechte Eigenschaft und machen andere bestimmt besser. Ich finde das auch nicht gut. es ist für mich aber die paar Male, die das jetzt passiert ist, ich reg mich auch jedes Mal drüber auf. Keine Frage, ich bin der Erste, der steht und die Steine schmeißt. Aber es ist für mich kein Argument zu sagen, Joe Montana ist der Größere von beiden zum Beispiel. Weil ich denke, inzwischen gibt es eigentlich nur noch, also für mich war eigentlich immer so Joe Montana die Nummer eins, weil er auch diesen Erfolg hatte. Deswegen, das haftet zum Beispiel Dan Marino an. Dan Marino mit 3 Titeln würde wahrscheinlich in dieser ganzen GOAT-Diskussion immer in den Top 3 sein. Dadurch, dass er nur einmal den Super Bowl erreicht hat, ist er aber halt nie so wirklich in dieser Diskussion drin, obwohl er den Football zu seiner Zeit revolutioniert hat durch sein Spiel. Das ist immer so eine Frage, aber durch die 7 Ringe jetzt, dadurch, dass er zum anderen Team gegangen ist, was ohne Frage sehr, sehr gut aufgestellt ist. Aber er hat das Team in den Super Bowl gebracht und diesen Super Bowl gewonnen und dementsprechend ist es schwierig, in meinen Augen wirklich außer halt diese kleinen Kleinigkeiten oder halt mehr Kleinigkeiten, wenn man jetzt sagt, die sind halt für Spygate natürlich hart bestraft worden, ist die Frage, ob er da wirklich was mit zu tun hatte. Dann weil zum Beispiel auch die Putzfirma von Kraft, so, damit hat Tom Brady sicherlich nichts zu tun, ne? Er wird nicht zum Kraft hingegangen sein und gesagt haben, hey, nu stell mal eine Putzfirma ein, die soll mal die Playbooks, ich habe da was gehört, wird nicht von Tom Brady gekommen sein. Dementsprechend, man muss ihn nicht mögen und man muss es, kann, weil er halt bei New England war, ich verstehe das, diese Abneigung, und ich mag es auch nicht, dass er sich manchmal so gibt, wie er sich gibt, aber ja, appreciate greatness if you see it. Und ich denke, das haben wir am Sonntag gesehen. Und dementsprechend bin ich halt inzwischen wirklich einer, der sagt so, ja, es gibt halt, wen sehe ich denn noch da auf diesem Niveau von einem Tom Brady? So, und das ist das Problem. Man kann Joe Montana, also außer Joe Montana, fällt mir dann keiner mehr ein. Weil, also, für mich muss the greatest of all time auch a lot of success of all time gehabt haben, sozusagen. Also, weil das gehört unweigerlich zueinander. So, und das ist halt ein Argument, was zum Beispiel Dan Marino nicht erfüllt, in meinen Augen. So, und das, ja. Dementsprechend sage ich mal, ist das so ein bisschen, aber inzwischen, so seit diesem Super Bowl-Gewinn, sage ich so, ich diskutiere da nicht mehr wirklich drüber, weil für mich ist es, ja, es gibt Joe Montana und es gibt Tom Brady und aber sonst fällt mir keiner mehr ein, der auf dieser Ebene wäre, weil ich meine, du kannst natürlich auch Jim Kelly nennen, der aber auch nie einen Super Bowl gewonnen hat, so zum Beispiel. Und dementsprechend, also ich verlaufe mich da auch und ja, für mich, ja, gibt's wenig Argumente, da wirklich noch groß zu diskutieren. Und ja, ich denke, wir sollten aber dahin gehen, und das ist so, um das ganze Thema abzurunden. Warum reden wir nicht vom greatest Quarterback of all time? Greatest Wide Receiver of all time? Greatest Defensive End of all time? Solche Geschichten, so das, weil da, das ist für mich dann wirklich nochmal eine vernünftige Wertschätzung, weil warum sollte Jerry Rice nicht the greatest of all time sein, zum Beispiel? Nur mal Namen in den Raum zu werfen, ne? Und dementsprechend, ja, würde ich das nochmal auf die Position immer runterbrechen wollen.
Gut, vielleicht liegt's ja daran, dass du, wie du eben sagtest, immer so gern auf Twitter so opportunistisch unterwegs bist, dass tatsächlich die Dolphins-Fans eine Nennung in einem bekannten deutschen Podcast namens Downset Talk hatten. Tatsächlich heute gehört, und vielleicht ist es ja doch auf Rico gemünzt, als Adrian Franke und Christoph Kröger dann sagten, sie glauben, die deutschen Miami Dolphins-Fans mögen die beiden nicht.
Zu Recht.
Okay, ja. Rico, dann legen wir los.
Wer Xavier Howard, ja, einfach unterschlägt bei der Defensive Player of the Year Wahl, weil, ja, man redet darüber, was hätte TJ Watt noch mehr machen müssen. Was hätte denn fucking Xavier Howard machen müssen? Ja, Entschuldigung. Was hätte Xavier Howard denn noch machen sollen? Nochmal 10 Interceptions mehr fangen. Ja, da platzt mir der Kragen. Nee, und nicht mal mehr über Brian Flores reden, so, ne, aber über Matt LaFleur, ja. Das ist so alles bla bla bla, ist das so, alles bla bla bla. eine absolute Frechheit. Ja? Und Kovac und Burns, die sind nächstes Mal gar nicht mehr hier.
Und dann erwarten sie noch eine Revolution. Ne?
Nein, also.
Das kennt gesagt, doch gar keiner mehr.
Nein, der eine oder andere wird schon verstehen. Aber um dazu zurückzukommen, ich weiß, was die beiden meinen. Und zwar ist natürlich, ich würde gar nicht sagen Hot Take, aber das habe ich ja auch in dem Bericht, den ich geschrieben habe, gesagt, das Tour ist ein verdammt emotionales Thema. Und da reagiert man natürlich, und ich auch, also ich jetzt nicht in dem Maße, wie es vielleicht andere tun, aber eine gewisse Gereiztheit hat man natürlich, wenn der Franchise-Quarterback jetzt nicht so performt wie zum Beispiel Justin Herbert, der ja Rookie of the Year geworden ist. So, das ist, da ist so ein bisschen so, nein, er wird noch Elite. Und ja, da ist natürlich der Stolz auf die eigene Franchise immer mal wieder ein Thema. Ist bei mir manchmal nicht anders in manchen Diskussionen. Wobei ich da schon einiges gelernt habe, glaube ich, um mich da mal selbst zu loben. Aber ansonsten, ja, ich verstehe es. Ich denke, der ein oder andere wird da schon mal so ein bisschen drauf rumgehackt haben. Gerade die beiden waren ja auch so, ja, Tour, ist das jetzt, ist das nicht? Was ja auch dann verständlich ist, dass das zu gewissen Reaktionen einer Fanbase führt. Ja, weil eine Fanbase hat halt immer was zu sagen. Und du fühlst dich, wenn jemand was Schlechtes über deine Franchise sagt, obwohl du positiv dastehst. Ja, und ich meine, das, was Adrian dann gesagt hat, warum er uns als potenziellen Kandidaten sieht, die einen Losing Record haben, das sage ich seit 4 Wochen. Seit 4 Wochen sage ich das, was Adrian dann in 2 Minuten gesagt hat, warum die Dolphins theoretisch eine Regression erfahren können. Und genau hat Christoph das ja dann auch gesagt, das, was Tobi oder du dann immer sagen, so, ja, wir haben ja viel Potenzial, beziehungsweise wir haben ja viel Chancen noch, den Kader zu verbessern. Und dementsprechend, ja, aber es ist klar, wenn ich während der Saison gerade, wo der Spieltag auf Spieltag auf Spieltag, wo viel heißer gekocht wird, als es am Ende gegessen wird, da ist klar, dass dem einen oder anderen dann mal was rausfährt. Und auch ich meine, mit dem einen oder anderen auf Twitter, mein Gott, da geht mal ein scharfes Wort über den Ladentisch. Aber ich glaube, ich könnte jedem noch ins Gesicht gucken, mit dem ich da diskutiert habe. Und ich hab Adrian ja auch direkt gesagt, hier, die können natürlich gerne beide vorbeikommen, um das mal glatt zu ziehen, ja. Nein, aber also, wie gesagt, die haben es ja auch schon direkt gesagt dann, dass es nicht auf uns gemünzt war. Aber ja, ich meine, das ist ja Twitter, ne?
Ja, aber wie gesagt, Adrian hat direkt gesagt, es hatte nichts was mit uns drei zu tun. Trotz allem sagte er, hatte halt so einige Kommentare bei sich auf seinem Twitter-Board oder wie auch immer man das bei Twitter nennt. Man nennt es ja nicht Timeline, glaube ich. Naja, Twitter-Feed, genau, in seinem Twitter-Feed. Trotzdem möchte ich die Gelegenheit nutzen, einige Dinge oder mal eine Sache anzusprechen, die mir nämlich auffällt. Und das ist ist dieses extreme, ja, ich nenne es gerne Fanboy-Tum. Und zwar, ich habe auch was dagegen, wenn meine Franchise schlecht geredet wird. Wir hatten das letztes Jahr mit einem Mitglied eines bekannten deutschen Football-YouTube-Kanals, der immer wieder uns versucht hat, auch anzustacheln. Das ist ihm bei mir auch sehr gelungen.
Ach komm, jetzt.
Moment. Ja?
Ja, dann sag doch den Namen. Mein Ach, Gott.
Das, ich meine, wir haben damals gesagt, wir sagen keine Namen, dann tun wir das auch jetzt nicht.
Du hast doch, ja, okay.
Nein, also wie gesagt, damals haben wir dann auch immer reagiert, ja. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, dass man sich mit Äußerungen, gerade von Experten oder sowas, dass man eine gewisse Distanz wahrnehmen sollte und Kritik oder sonst was sich auch angucken sollte. Dass nicht alles, was eine Franchise gut macht, weil es halt die eigene Franchise ist. Und das beobachte ich nicht nur bei uns, sogar relativ wenig bei uns, sondern das beobachte ich auch bei vielen anderen Fans von Franchises, die tatsächlich nichts darauf kommen lassen, wenn irgendwas Negatives über diese Franchise gesagt wird. Und ich finde, das hat aber nicht wirklich was mit Fansein zu tun, sondern das hat was mit persönlichen verletzten Eitelkeiten zu tun. Und haben die an der Stelle wirklich was zu suchen? Dann passiert nämlich genau sowas, dass wir Dolphins tatsächlich negativ genannt werden und wir Dolphins-Fans plötzlich negativ irgendwo genannt werden.
Na, Also,
du siehst es anders, also ich sehe das so. Und dementsprechend ist meine Meinung, dass jeder da mal ein bisschen sich an die eigene Nase fassen muss, wie er da dementsprechend reagiert.
Aber das ist doch das Fansein in Reinkultur. Ich meine, während der Saison, also ich meine, gut, bei Dortmund ist diese Saison auch nicht mehr viel zu retten. Ich meine, ich bin mal froh, dass wir mit Ach und Krach gegen Paderborn gewonnen haben im Pokal. Ja.
Betrug! Schiebung!
Ich wusste, dass das kommt.
Ja, Paderborn und Dortmund spielen in der GFL? Und da gibt es einen Pokal?
Ja, so nämlich. Paderborn zumindest hat einen Footballverein, wie das bei Dortmund ist, weiß ich nicht.
Ja, doch, die haben auch, die haben die Giants. Die habe ich doch gespielt.
So, ich finde das schon, also ich würde es nicht auf die persönliche Ebene runterbrechen, sondern einfach, hey, das ist, also es ist, weil die Identifikation mit Vereinen und mit Franchises, mit Teams, das ist halt zum Teil, also am Spieltag brauchst du mich auch nicht ansprechen. Was ich zum Teil vom Stapel schon gelassen habe an Spieltagen, wenn mir irgendwer quer kam wegen irgendeiner Sache bei Dortmund oder bei den Dolphins, da wurde es schon zum Teil verdammt hässlich. Also da habe ich mich auch vergessen, gar keine Frage. Da bin ich hoch emotional und dann kriegt man von mir auch mal eine Antwort, die nicht so passend ist, aber es ist mir dann egal. Solange man wieder zurückrudert und sagt so, okay, hey, aber wie gesagt, sonst hast du natürlich.
Sehe ich halt anders, aber Tobi sieht es nochmal anders, oder?
Nein, aber kleiner Tipp an die, die Rico triggern wollen, einfach an Dortmund-Spieltagen den Begriff Mentalität fallen lassen. Dann hast du Rico an der Decke kleben.
Also ich bin tatsächlich.
Loser!
Ja! Ja! Ich bin zum Beispiel tatsächlich ein Fan davon, diese Emotionalität aus diesen fachlichen Fandiskussionen halt eben rauszulassen. Weil das macht für mich nicht eben Fansein aus, aber das ist meine persönliche Meinung und meine persönliche Einstellung. Das macht für mich nicht das Fansein aus, dass ich da das Messer zwischen den Zähnen habe, sondern für mich macht es einfach dann in dem Moment Fansein aus, einen Schritt zurückzutreten und das Ganze auch mal kritisch zu betrachten. Nichtsdestotrotz kann ich ja meine Franchise lieben und mit meiner Franchise mitfiebern. Das ist das ja, eine. Ne? Aber da sind wir ja unterschiedlicher Meinung. Ich glaube, da könnten wir jetzt 10 Stunden drin diskutieren.
Ein Beispiel will ich dazu noch kurz bringen. Und zwar ist die Geschichte Dolphins gegen Raiders. Bestes Beispiel. Jetzt lassen wir mal, die Dolphins gewinnen das nicht. So, weil jetzt kann man da locker drüber reden, über die Entscheidung. Aber hätte mich dann während des Spiels, kurz vor Ende, ja, Rico, ist das ziemlich ärgerlich und ach, Mensch, der muss sich auch nicht so abkochen lassen, da wäre ich sauer. Da werde ich dann tatsächlich, weil da bin ich, während des Spiels bin ich unter Strom. Du kannst mich am nächsten Tag fragen, kann ich mit dir darüber diskutieren und dir sachlich meine Meinung darlegen, aber nicht während des Spiels oder kurz danach, da stehe ich noch so unter Strom, da bin ich dann, ja, da böse Worte fallen da manchmal.
Tobi, du noch einen Kommentar zum Thema Fanbrille und Diskussion.
Naja, man sollte bei Argumentationen und Diskussionen in der Lage sein, das hat man in der Schule in der 6. Klasse gelernt, vielleicht auch die andere Seite zu verstehen und vielleicht zu merken, dass es nicht nur weiß und schwarz gibt, sondern manchmal auch die Welt ganz schön grau sein kann. Also ein bisschen Verständnis für den anderen kann man ja mal erwarten.
So, damit verdienen wir jetzt Geld durch Wandtattoo-Sprüche, oder?
Ja. Wow, das, genau. Aber Tobi, wieso soll ich mich denn in die andere Seite reinversetzen, wenn ich weiß, dass ich recht habe?
Es ist selten so, dass bei komplexen Themen einfache Lösungen gefunden werden.
Ah, und noch ein Wandtattoo-Spruch.
Natürlich. Natürlich. Ich habe sie heute alle drauf.
Sehr geil.
Okay.
Nee, aber wie gesagt, wundervoll. Ist aber eine spannende Diskussion tatsächlich.
Ja, da lache ich mir doch einen Arsch ab, du, ey.
Wollt ihr denn mit dem Round am Schluss machen oder es gibt tatsächlich noch etwas, über das wir reden könnten? Habt ihr Lust?
Von mir aus, ich meine,
ist deine Kategorie. Das
zum Großteil ja schon besprochen.
Hallo, es ist unsere daher, Kategorie. Ja, die letzte und, Frage wäre die, ist, dass ich. Ja, Rico. Und,
Nichts. Also ich wollte nur sagen, dass wir die Rookie-Class ja zum Teil schon mitbesprochen haben und deswegen wahrscheinlich keine 1,5 Stunden dafür brauchen werden.
Ja, aber manche Leute laufen ja damit und dann können wir nicht dafür sorgen. Wir müssen ja für die sportliche Fitness der Leute sorgen, ne?
Ja, man muss halt schneller laufen.
Ja, gut. Ist natürlich ein Argument.
Touché.
Entschuldigung.
Alles gut. Ja, ein neuer Quarterback springt auch auf das Quarterback-Karussell. So kam zumindest ganz extrem heute die Gerüchte auf, beziehungsweise gestern, als nämlich der Stammquarterback der Seattle Seahawks, seines Zeichens Russell Wilson, der wohl ziemlich erzürnt darüber ist, dass Brian Schottenheimer als OC dort gehen durfte, sich massiv beschwert hat und eigentlich ein No-Go gemacht hat, nämlich er hat sich über Mitspieler geäußert und vor allen Dingen als Quarterback über seine O-Line geäußert. Und jeder, der jetzt nicht Trikot heißt, hat den Film Any Given Sunday schon mal gesehen und kann dort nachsehen, was passiert, wenn ein Quarterback tatsächlich seine O-Line verliert, wenn die O-Line nicht mehr für ihn spielt. Und damit ist doch der erste Weg zu einem Trade für Russell Wilson getan, oder? Tobi?
Gibt's übrigens auch bei, ich glaube, gegen jede Regel mit Adam Sandler passiert das, glaube ich, auch. Das ist ja das Gleiche, wenn die absichtlich die Leute durchlassen. Bei Bryce Petty von den Jets hatte ich beim Sue Wake Sandwich auch so das Gefühl, dass da was kommunikativ nicht stimmt. Aber sind wir mal ganz ehrlich, scheint in dieser Offseason in Mode zu sein, dass die dass selbst die sehr gesettelten Quarterbacks, die sicher bei einer Franchise sind, sich beschweren. Ich hätte es jetzt vielleicht nicht so öffentlich gemacht. Ein Teil der Sex geht auch auf ihn, aber dass der jetzt da auf dem Trade-Karussell sitzt oder sich da irgendwas was ändern würde für Seattle und Russell Wilson, das sehe ich nicht. Und noch weniger als Deshaun Watson könntest du Russell Wilson bezahlen, weil der Preis, der da aufgerufen würde, wäre noch mal höher als der von Wilson.
Okay, Rico.
Es ist schwierig. Ich meine, Pat Mahomes hat es nach dem Super Bowl auch gemacht. Es ist ein bisschen untergegangen. Ich habe heute auf Twitter gesehen mit dem Kommentar, dass das irgendwie untergegangen ist. Und er sich natürlich auch über seine Mitspieler zum Teil so beschwert, sich eine Mitschuld gibt. Als Quarterback ist halt die Frage, ob du als Quarterback nicht alles fressen solltest und sagen solltest, ja, das ist mein Fehler oder ja, dafür bin ich hauptsächlich verantwortlich. Und dann einfach die Fresse hältst und niemanden öffentlich an die Wand stellst, weil du musst ja mit diesen Leuten auch noch zusammenspielen. Und gerade bei den Seahawks werden es ja bestimmt 2 oder 3 Spieler sein, die wiederkommen und sich fragen, meint er jetzt mich? Oder was da los? Und das kann wirklich zu Problemen führen. So, es ist halt, also es ist dieses Jahr echt verdammt wild. Und es kann natürlich, dieses ganze Quarterback-Karussell kann am Ende komplett eskalieren. Und Deshaun Watson und Russell Wilson und was weiß ich nicht alle, außer Patrick Mahomes, haben auf einmal alle Quarterbacks eine neue Franchise, so ungefähr.
Tom Brady
hört auf. Und das passiert Was?
Tom Brady hört auf, weil er sich lieber dem Alkohol widmen will.
Ich dachte gerade News auf Twitter.
Das hätte ich dann schon gesagt. Nee, er hat ja schon angekündigt, er will weitermachen.
Ah, super, ey. Jetzt raste mal nicht so aus, Tobi. Ich hatte hier schon so einen Schock. Aber wie gesagt, also es ist auch der Zeitpunkt ist so ein bisschen ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht einfach hätte was anderes sagen sollen oder halt einfach mal ein bisschen ruhiger köcheln sollen. Ist natürlich sein gutes Recht, was zu sagen, weil wir stehen alle unter der freien Meinungsäußerung, aber ob es der Zeitpunkt jetzt der richtige ist, wage ich. Weil, warum gerade diese Saison? Warum nicht schon letztes Jahr oder vorletztes Jahr, wo es ja nicht besser war? Und vor allem ist Russell Wilson Quarterback, der den Ball halt auch länger hält. Und er ist, glaube ich, für irgendwie so ungefähr von diesen knapp 400 Sacks, die er jetzt in 9 Jahren kassiert hat, ist er für knapp über 100 selber verantwortlich gewesen, laut PFF. So, also die Hauptschuld zumindest trägt er an denen. So, da muss er sich auch selber mehr hinterfragen und, also, ja, die Kritik ist sicherlich berechtigt. Das steht, das ist okay. Ich finde den Zeitpunkt ein bisschen fragwürdig. Und ja, ich glaube aber auch da wird's definitiv heißer gekocht, als es gegessen wird. Das nächste wie die Deshaun-Watson-Geschichte. Ich glaube, da ist es tatsächlich ein bisschen heißer, aber ja, jetzt müssen wir mal gucken, was passiert. Und ich glaube nicht, dass Russell Wilson die Seahawks verlassen wird. Dafür ist der Vertrag auch viel zu günstig. Das muss man auch mal sagen.
Ja, also ich sehe das so ähnlich. Ich glaube auch nicht, dass es wirklich einen Trade von Russell Wilson gibt. Ich finde es sehr unglücklich, was Russell Wilson da gemacht hat. Vor allen Dingen wirft es wieder meinen Augen ein schlechtes Licht auf ihn. Warum? Ich interpretiere natürlich relativ viel, Wissen tue ich nicht. Das ist jetzt rein spekulativ und amateurpsychologenhaft, woran ich da denke. Aber tatsächlich denke ich, dass ja, jetzt war ich gerade mal kurz abgelenkt hier, Entschuldigung. Ich setze nochmal neu an. Also, ich denke, dass Russell Wilson sehr enttäuscht davon ist, dass er am Anfang im MVP-Rennen war und danach aus eigener Schuld so abgebaut hat. Und da geht's, glaube ich, um persönliche Eitelkeiten, um persönlichen Marktwert auch, um das Ganze drumherum, um die eigene Legacy, die man irgendwie bilden will, die eigene Legende. Und dazu gehört halt auch, dass man die eigenen Fehler halt eben kleinredet. Leider Gottes anscheinend. Und da fehlt mir da tatsächlich ein bisschen auch die Einsicht von ihm. Und ja, halte das, wie gesagt, für einen Fehler und hätte mir gewünscht, er hätte es nicht getan. Aber das muss er halt letztendlich selber wissen. Ja,
ja gut, ich meine aber, also die Legacy bisher von Russell Wilson ist halt, ja okay, er hat einen Super Bowl Ring und er hat immer sehr, sehr gute Saisons gespielt, war immer irgendwie unter den Top 10 Quarterbacks, das kann man, denke ich, sagen. Aber der hat auch immer eine schlechte O-Line gehabt. Ich denke, das kann man halt auch sagen. So, es ist halt, wie gesagt, so, er hat halt selber, also ich weiß nicht, ob er sich auch so über sich selber ärgert und dementsprechend so ein bisschen ablenken will von seiner Leistung in der zweiten Saisonhälfte, aber ja, den Rest hast du schon sehr, sehr gut zusammengefasst, Micha.
Ja, dann wäre es das, glaube ich, auch für heute fürs Roundup und wir können zum eigentlichen Thema kommen, oder Rico?
Weiß ich nicht. Also, wie du möchtest. Aber ich gehe da mal in die Rookie-Class rein. So, ja, die Dolphins hatten ja letztes Jahr schon einen ganzen Korb voll Picks und haben damit auch viel rumgewurstelt, kann man wohl so sagen. Und tatsächlich hat PFF Ende Januar einen Artikel veröffentlicht, wo sie die Rookie-Class, die Most Productive Rookie-Classes nicht gewählt haben, sondern halt die ganze Liga gerankt haben. Dort sind die Dolphins tatsächlich auf Platz 28 von 32, was jetzt erstmal nicht so gut ist. Hinter uns sind nur noch die Denver Broncos, die Jaguars, die Lions und die Raiders. Und ja, also, ich gehe das jetzt einfach mal durch für alle, die jetzt nicht direkt wissen, wo wir wen, wo was gedraftet haben. Ich mache jetzt einfach mal noch mal eine kurze Aufzählung. Tua Tagovailoa, ja, Quarterback von Alabama an 5. An 18 haben wir Austin Jackson, Offensive Tackle von USC gedraftet. Noick Benogany an 30, den Cornerback von Auburn nach einem Backtrade. Robert Hunt an 39, den Guard von Louisiana. Raquan Davis, Defensive Tackle von Alabama an 56, Runde 2. Brandon Jones dann in Runde 3 an 70, den Safety von Texas. An 4 mit einem Uptrade Solomon Kindley, Guard von Georgia. In Runde 5 haben wir dann an 154 Jason Strawbridge, Strawbridge, Defensive End von North Carolina gedraftet. An 164 dann Curtis Weaver, Defensive End von Boise State. In Runde 6 gab es dann die Überraschung Blake Ferguson, Longsnapper von LSU. Und an 246 in der letzten Runde Malcolm Perry, der Wide Receiver von Navy. So, das war unsere Rookie-Class. Dazu gab es dann noch einige undrafted Free Agent, die lasse ich jetzt erstmal außen vor. Jetzt würde ich euch beiden erstmal kurz fragen. So, PFF sagt, wir waren nicht so produktiv, was die Rookies angeht. Würdet ihr das grundsätzlich unterschreiben, dass wir da im im hinteren Drittel, im hinteren Viertel der NFL stehen. Tobi?
Jein. Also aus dem ganz einfachen Grund, dass die Erwartungen waren nicht hoch. Das war uns aber auch allen klar. Man hat Tua, der aus einer Verletzung kam, Austin Jackson und Noah Igbinoghini, beide noch sehr Rohmaterial und noch sehr jung. Das wusste man vorher. Aber ich denke, wir haben den Value unserer Rookie-Class dahinter gemacht. Und gerade in Runde 2, 3, 4 haben unsere Rookies nicht so schlecht ausgesehen.
Okay, Micho, was sagst du zu Nummer 28 der Liga?
Ja, also ich finde, da ist immer Kontext wichtig. Also grundsätzlich, du hast es vorhin schon angesprochen, sage ich, dass man eine Rookie-Class eigentlich auch erst nach 4 Jahren bewertet. Jetzt tun wir es nach einem Jahr schon oder nach einer Saison schon. Und dann muss man ganz einfach das bewerten, was man in dem einen Jahr gesehen hat. So. Und es ist auch immer eine Frage, so ein Draft ist ja auch immer ein Arbeitszeugnis für ein Front Office bzw. für ein GM. Und dann muss man auch ganz klar fragen, was erwartet man denn? Ja. Und ich persönlich sage zum Beispiel, ich halte nichts von diesen, von diesen Potenzialpicks, also Spieler, die noch nicht so viel zeigen, die aber irgendwann mal können. Denn der Draft ist eh schon eine Wette, ja. Und das ist immer eine Wette, ich gehe mit der Wette noch ein höheres Risiko. Natürlich winkt auch eine große Belohnung, nicht unbedingt eine größere, aber ich gehe ein höheres Risiko. Und meiner Meinung nach sollte ein First-Round-Pick zum Beispiel dementsprechend in der ersten Runde ein Team auch wirklich verbessern. Wirklich, wirklich verbessern und zwar dementsprechend weit verbessern. Ja? Wenn andere spätere Runden das tun, mit absteigenden Runden, desto weniger ist es die Pflicht von denen zu verbessern. Aber je mehr sie das tun, umso besser natürlich. So, und wenn man sich das betrachtet, sehe ich uns tatsächlich auch relativ weit hinten, weil unsere Rookies mögen vielleicht irgendwann mal liefern. Vielleicht irgendwann mal. Aber letzte Saison haben sie es definitiv nicht alle konstant auf hohem Niveau getan. Oder vor allen Dingen der oberen Runden nicht so unbedingt so auf dem Niveau getan, wie es eigentlich sein müsste. Da gebe ich Tobi recht, je weiter wir runterkommen, desto eher findet man da ein sogenanntes Hidden Gem. Und eigentlich ist auch das, was eine Rookie-Klasse dann auch wirklich ausmacht, wo man auch wirklich den Value herholt. Aber warum tut man das? Warum holt man da in den späteren Runden den Value her? Ganz einfach, weil man sagt, die ersten Runden sind sowieso bekannt und die Chance ist auch relativ groß, dass da jemand einsteigt. Das heißt, damit rechnet man eh. Bei uns haben wir aber die Chance, dadurch, dass wir Potenzialpicks gemacht haben, zum einen relativ runtergefahren und sie haben dann tatsächlich auch nicht eingeschlagen. Und deswegen sehe ich uns wirklich relativ weit hinten. Ob es jetzt genau 28 ist, kann ich nicht sagen, weil ich die anderen Rookie-Klassen jetzt nicht mehr so genau im Kopf habe, aber ich halte das durchaus für realistisch.
Immerhin. Gut, dann ist die Frage, wollen wir einfach Rookie für Rookie durchgehen und Grades geben oder wie wollt ihr das, würdet ihr das angehen wollen? Spricht da was gegen oder?
Nee, würde ich tatsächlich so machen und dann kann man dann insgesamt nochmal sehen, wie man nochmal auf eine Gesamtbewertung kommt, aber so würde ich es tatsächlich tun.
Gut, Tobi, willst du hin oder vorne anfangen?
Fangen wir doch mal hinten an.
Gut, dann machen wir das doch einfach mal.
Fangen wir doch mal mit Malcolm Perry an.
Ja, gut, dann fangen wir mit Malcolm Perry an.
Soll ich da jetzt was zu sagen?
Ja, ich habe doch gesagt, fang doch mal mit Malcolm Perry an.
Okay, also Malcolm Perry, wir hatten ihn ja vor der Saison so als Schweizer Taschenmesser eingeschätzt, der so den Fußspuren vom jetzigen wahrscheinlich werdenden Starting Quarterback der New Orleans Saints, Taysom Hill heißt er, genau, einschlagen würde. Also man hat ihn dafür recht wenig gesehen, muss ich sagen. Also man wusste nicht so recht, wie man ihn einzusetzen hat und gestartet hat er offiziell, glaube ich, nur zwei Spiele, gespielt hat er auch nur in neun, hat insgesamt Ich glaube, 13 Targets gesehen, 9 davon gecatcht. Und das ist für insgesamt unter 100 Yards. Ich glaube, 92 waren es. Also das ist schon sehr, 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 sehr wenig. Wenn man jetzt noch die 5 Yards, die er im Laufspiel noch dazu bekommen hat, hinzurechnet. Also das ist schon weniger, als man hoffen konnte. Natürlich ist es ein Siebtrunden-Pick und es ist immer Boom or Bust, aber war jetzt nicht so, dass man davon sprechen könnte. Also er wird es nächstes Jahr, wenn wir die Wide Receiver Klasse umbauen sollten in der Offseason jetzt, wird er es schwer haben, vielleicht einen Platz im 53er Roster zu bekommen. Und das auf Basis seiner Leistungen in Anführungszeichen der abgelaufenen Saison, weil dafür hat er viel zu wenig stattgefunden.
Okay, dann Micho, wie ist so deine Einschätzung?
Ja, McAperry, das kann natürlich an mehreren Dingen liegen, dass wir ihn nicht so gesehen haben. Das kann daran liegen, dass auch unser OC in der Beziehung nicht so besonders kreativ war, wie ich schon an einigen Stellen angemerkt habe. Nichtsdestotrotz gehe ich da mit Tobi überein und sage, er hat relativ wenig gezeigt in den Spielen. Er hatte ja Gelegenheit, sich zu zeigen. Er hat ja zumindest nicht gezeigt, dass er als normaler Wide Receiver wirklich eine ernsthafte Alternative ist. Auch ich glaube, dass er schwer haben wird in der nächsten Saison. Gut, dann muss man dazu natürlich sehen, dass man ihn mit Pick 246 zum Richtung Ende der siebten Runde gedraftet hat. Deswegen kann ich ihm, dass er immerhin in 9 Spielen zumindest mal gespielt hat, kein I geben. Aber ich glaube, besser als ein D-Plus wird es dementsprechend nicht werden.
Ja, das ist ja mal die Frage bei Siebtrunden-Picks. Also, was gebe ich denen jetzt? Weil wir haben Malcolm Perry sicherlich nicht so flexibel eingesetzt. Ist die Frage, ob er dann nicht einfach auch nicht mehr hergegeben hat. Ne? Also, Siebtrunden-Picks, Sechstrunden-Picks, Fünftrunden-Picks sind ja meistens eher Longshots. Viertrunden-Picks ist immer so on the edge, würde ich behaupten. Kommt immer drauf an, was man erwartet, was man dann auch mit dem Pick füllen möchte. Und ja, es war ein Shot wert, ist die Frage. Ich denke, man wird ihn im Roster behalten, beziehungsweise die Frage ist, ob wir in der Offseason so viel mit ihm arbeiten, dass er nochmal in den Kader rutscht oder eben nicht. Das wird die spannende Frage dahinter sein, ob unser neuer Offensive Coordinator Duo es schafft, flexible Sachen mit reinzubringen, die wir an anderer Stelle mit anderen Spielern reingebracht haben. Dementsprechend, also zumindest er hat den Kader geschafft und er hat Snaps gesehen. Ich denke, das ist für einen siebten Pick erstmal schon mal viel wert. Dementsprechend würde ich da einfach ein solides C oder ein B geben, weil er hat eben immerhin den Platz gesehen. War vielleicht bei unserem Wide Receiver Corps jetzt auch nicht so schlecht, also nicht so schwierig, aber nichtsdestotrotz hat er es geschafft. Gut, dann kommen wir zu unserem Long Snapper Blake Ferguson. Micho, was würdest du denn da zu diesem Pick sagen?
Boah, ist schwierig. Also, die Frage ist, warum hat man ihn denn in der sechsten Runde gepickt? Entweder es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, es wollte tatsächlich ein anderes Team ihn haben. Die zweite Möglichkeit, von der ich gehört habe, ich weiß aber nicht, ob das wirklich stimmt, da musst du mich vielleicht gleich was zu sagen, ist, dass es unter Umständen finanziell günstiger ist, jemanden in der sechsten Runde zu picken, als ihn später als undrafted Free Agent unter Vertrag zu nehmen. Dementsprechend günstiger sein kann. Ansonsten würde ich es wirklich fragwürdig finden, einen Long Snapper in der sechsten Runde zu draften. Natürlich sind Special Teams wichtig und ein Long Snapper ist Teil eines Special Teams, aber wir haben auch in der Saison immer wieder gemerkt, dass Field Position nicht mehr das entscheidende Kriterium ist, wie es früher mal war. Das heißt, dass gerade da auch ein bisschen, gerade bei Punts oder sowas, ein bisschen was an Bedeutung verliert. Natürlich ist ein Long Snapper nicht unwichtig. Er hat aber geliefert. Er hat vergessen gemacht, dass wir jemanden namens John Denny mal im Kader hatten. Naja, nicht vergessen gemacht, aber zumindest hat man leistungsmäßig den Unterschied jetzt nicht so wirklich groß merken können oder sowas. Das heißt, er hat nicht schlecht gespielt. Das heißt, von der Leistung her müsste ihm man tatsächlich ein B-Plus geben. Wenn man dann aber den Positional Value bedenkt und dann wieder, wo man ihn geholt hat, kann ich den Pick an und für sich, nicht dem Spieler, sondern den Pick an und für sich auch nur ein C geben.
Okay, Tobi, wie siehst du die Saga um Blake Ferguson?
Ja, erstmal, Micho, schön, dass du den Pick ein C gibst. Haben wir aber im letzten Mai schon gehabt. Da ist ja jetzt hier nicht die Frage. Ne? Es geht ja jetzt nur allein um die Leistung. Und da sehe ich, zwei Tackles hat er gemacht in der Saison. Das ist ja für einen Longsnapper schon mal super. Dann hat man in den anderen Spielen nicht gemerkt, dass er da ist. Das tut man nämlich nur, wenn die Snaps scheiße sind. Das waren sie nicht. Und was ich so gehört habe und was tatsächlich so sein soll, scheint er im Lockerroom eine relativ aktive Rolle einzunehmen. Das hat er schon bei LSU gemacht. Und man hat ihn wegen seiner Smartness, wegen der Intelligenz, seiner positiven Art wegen seiner sportlichen Leistung wohl so hoch verpflichtet, weil er vorher schon auch bei mehreren Teams relativ hoch im Kurs stand. Natürlich muss man einen Long Snapper nicht unbedingt draften, aber ich denke, man hat das getan, weil Herr Ferguson das Potenzial hat, die nächsten 20 Jahre bei uns zu sein. Als Grade klare 2+, wenn nicht sogar im 1-Bereich.
Der Bursche ist einfach absolut geil. Also ich meine, man muss ja auch eine Geschichte sagen, so ein Longsnapper ist auch immer mitverantwortlich für die Special Team Plays und Überraschungen, und bei den Trickspielzügen hat es auch mal sehr hervorragend funktioniert. Da hat es meistens an anderen Stellen gehapert, wo, ja, ne, reden wir nicht drüber. Aber für mich ist das ein absolut geiler Pick eigentlich inzwischen. Und die Leistung war sehr gut, dementsprechend in der 6. Runde. Ja, ich meine, wir hätten auch halt in der 6. Runde, keine Ahnung, Cam Brown oder John Pinizini.
Wen
haben wir hier? Jake Luton als Quarterback, Tyler Davis Tight End. Wen haben wir hier noch? Nitane Muti, den hatte ich sogar von Fresno State für uns in den Late Round Picks auf dem Zettel, muss ich gestehen. Ja, hätten wir auch picken können, aber also ich finde, das passt schon und würde tatsächlich eigentlich nur, weil es hat alles funktioniert. Dementsprechend kann man da halt eigentlich eine 1 geben. Natürlich, wenn man Positional Value und so mit dem Pick dann reinrechnen würde, aber das hat Tobi ja schon richtig angedeutet, dass das vielleicht nicht ganz so wichtig ist.
Ja gut, aber das muss man trotzdem immer noch bedenken. Wir werten ja nicht nur die Leistung, sondern wir werten die Rookie-Class. Also da gehört auch zu, wie viele Ressourcen sind quasi reingeflossen und so.
Ja, Micho, aber wenn du das in der Bewertung deiner Note reinschreibst, kannst du dir die Arbeit 2 Tage später bei der Direktorin abholen, weil sich die Eltern beschweren.
Oh, bei mir beschweren sich keine Eltern, glaub's mir.
Ja, dann beschweren sich die Berufsschüler bei dir, auch immer.
Tatsächlich auch nicht.
Doch, mach das mal bitte, Micho, bei allen Picks. Vielleicht kriegen wir dann ein paar Interviewpartner, wenn die Eltern sich schon bei dir melden.
Ja, genau. Bei Blake Ferguson ruft dann der Bruder an.
Es geht ja darum, im Prinzip, du kannst zum einen die Leistung bewerten, zum anderen stellst du aber auch eine Art von Zeugnis für den GM aus. Und da gehört Positional Value und welche Runde und so weiter ist immer noch mit dazu, finde ich.
Steht aber nicht im Erwartungshorizont, Junge.
Doch, hab ich doch vorher geklärt.
Nein, nein.
Oh, Leute. Ich gebe euch gleich ein Stückchen. Könnt ihr euch hinten hinter der Turnhalle treffen.
Da stehen wir immer zum Rauchen. Das tun wir sowieso. So.
Dann können wir den nächsten von unseren 11 Picks, ich glaube, relativ schnell abhaken. Curtis Weaver, dem Pick würde ich jetzt grundsätzlich erstmal ein F geben. Also durchgefallen, failed, 6 Sätzen. Ja, vielleicht haben die ja die Medicals einfach versagt, beziehungsweise Corona muss man ja immer mit reinbeziehen. Vielleicht hat man das eben nicht herausgefunden, was man sonst hätte herausfinden können. Der Combine hat aber tatsächlich stattgefunden. Dementsprechend, ja, es ist schwierig, da für mich jetzt eine Ausrede zu finden, dass wir da wirklich gefailt haben. Aber es ist ein 5-Stunden-Pick, ja, ärgerlich. Aber trotzdem muss man ja sagen, es ist eine 6, weil er direkt von uns gecuttet wurde und irgendwer, die Browns haben, glaube ich, auf dem Waiver einfach zugeschlagen. Der Plan ging nach hinten los, oder Tobi?
Ja, also es war ein Pick mit Risiko. Das Risiko hat sich nicht ausgezahlt. Man hat es jetzt nicht sonderlich positiv oder negativ gemerkt. Er ist auch bei anderen Franchises durchgefallen, von daher, ja, ne? Eben dieses Boom-or-Bust-Potenzial, man hat es halt probiert, hat nicht funktioniert. Gut, nächster.
Alles klar. Gut, Micho, was ja, sagst du zu diesem Pick?
Ich stimme dir da vollkommen mit überein, ist ein F-Pick. Man hat seine Hausaufgaben nicht gemacht. Es gibt einen Grund, warum er so tief gefallen ist. Er hatte ja große Vorschusslorbeeren und dann geht man natürlich hin und sagt vielleicht, okay, dann gehen wir das Risiko ein und picken ihn, ohne Informationen für ihn zu haben. Das kann man mit einem 5-Runden-Pick mal machen. Leistungsmäßig hätte man das natürlich niemals machen dürfen. Da sage ich ganz klar, wie gesagt, man hat seine Hausaufgaben nicht gemacht, hat sich vielleicht auch vorher mit dem Spieler nicht beschäftigt. Aber genau aus dem Grund, weil man gesagt hat, es ist ein 5-Runden-Pick, ich gehe das Risiko ein, obwohl ich nicht weiß, warum der Spieler so weit fällt, ihn trotzdem zu nehmen, kann ich von einem F auch runtergehen auf einen I. Aber das war's auch schon. Also da haben wir schon ziemlich ins Klo gegriffen.
Okay, das ist wohl wahr. Dann 10 Picks vorher, Tobi, haben wir Jason Strowbridge gedraftet, den Defensive End. Ja, also der eine oder andere wird sich fragen, wer ist das überhaupt? Und was macht der? Hat er überhaupt gespielt, Tobias?
Hat er, ja. Das hat er durchaus sogar getan. Er hat insgesamt 8 Spiele insgesamt offiziell bei den Dolphins gespielt. Das Problem an der Sache war ja auch so ein bisschen, dass man erstens ist er untergegangen, weil man einen Pick vorher schön getradet und sich mit vielen Vorschusslorbeeren Matt Breeder geholt hat. Als zweites sind jetzt 55 defensive und 12 Special Teams Snaps in der Saison nicht die allermeisten. Ich denke, dass man auch da eher auf einen Longshot aus ist. Er hat das Feld gesehen. Er hat jetzt nicht sonderlich schlecht, aber auch nicht sonderlich gut gespielt. Von daher würde ich sagen, naja, ne, vielleicht ausreicht ein Minus, um ihn zu motivieren, im nächsten Jahr mehr zu machen.
Ausreichend Minus. Was für eine Note. Micho, Was für eine Note gibst du ihm denn?
Ja, 5. Runde, er hat das Feld gesehen, er sorgt für Tiefe, er ist noch da. Ein C. Ganz klar ein C. Das ist genau das Profil, was ich im Prinzip von der Leistung her von einem 5-Runden-Pick erwarte, der jetzt nicht sonderlich rausfällt, wie war doch 5. Runde, ne? Bin ich hier gerade blöd? Ja. Nicht gerade, der nicht so rausfällt wie Curtis Weaver. Oder aber der nicht dann so eine Karriere hinlegt wie Richard Jones. Da ist genau das Leistungslevel, was ich da erwarte zu picken. Deswegen ganz klassisch C. Das wäre für mich so die Standardnote bei dem Leistungsniveau.
Okay. Ja, also für mich sind jetzt halt zwei Sachen entscheidend. Wie viel hat er wirklich gespielt? Da hat Tobi schon gesagt, das war jetzt nicht das meiste. Ne? Also die 55 Defensive Snaps, die sich ja, auch ergeben aus der zweiten Saisonhälfte tatsächlich, wo er dann mehr Snaps bekommen hat, beziehungsweise auch nur in wirklich 3 Spielen, mal 12-12, also gegen die Cardinals, gegen die Chargers und gegen die Broncos, hat er 12-12 und 16 Snaps gesehen. Ein Pressure erzeugt in den 22 Pressure-Snaps, das ist jetzt, ja, ist okay. Mehr auch nicht, es war auch nur ein Hurry. Von daher, ja, muss man sehen, wie sich der Bursche entwickelt. Ist ja auch nicht mehr, in Anführungsstrichen, der Jüngste mit seinen 24 Jahren. Von daher, ja, gehe ich da eher tatsächlich in D+. Also ist für mich, ja, kein guter Pick, beziehungsweise die Leistung momentan gibt einfach nicht mehr wieder. Bei einem Pick, der aber deutlich mehr gespielt hat, sind wir dann angekommen. Und zwar haben wir in Runde 4 nach einem Uptrade Solomon Kindley, den Guard von Georgia, gedraftet. Und Michael, ich weiß ja, du bist so ein kleiner Fanboy. Wie siehst du die Leistung von Solomon Kindley in der Saison?
Was heißt Fanboy? Ich habe ihn halt für so ziemlich den besten Interior Lineman im Draft vorab gehalten und habe mich halt sehr gefreut, dass wir ihn an der Stelle bekommen haben. Er hat für den Offensive Guard, er hat stark angefangen. Er hat aber auch stark nachgelassen, das haben wir ja auch schon festgestellt. Er ist in Runde 4 gedraftet worden in einer Rookie-Class von Guards, wo auch keiner, glaube ich, jetzt wirklich herausragend gespielt hat. Ich sehe ihn besser als Jason Strobridge. Ich würde ihm wahrscheinlich dementsprechend, weil wir mit ihm einen soliden Starter haben, auch wenn er schlecht gespielt hat, der sich noch entwickeln kann, ich würde ihm wahrscheinlich ein B- geben und würde sagen, okay, aufgrund der Runde, der gedraftet wurde, aufgrund der Leistung, die er zumindest anfänglich gezeigt hat, B-, ah, vielleicht sogar ein B. Da gehe ich vielleicht sogar hoch, okay, auf B, aber das ist dann wirklich der Fanboy-Status, den du mir gerade angelegt hast. Das ist dann vielleicht wirklich das B. Ja.
Tobi?
Realistisch gesehen, wie Micho das schon gesagt hat, hat er stark, also relativ stark angefangen. Dann kam ihm ja seine Verletzung zwischenzeitlich mal dazwischen, dass er da mal ein paar Spiele nicht gespielt hat. Dann hat er ein paar viele Spiele angeschlagen gespielt. Also ich würde ihm zwar ein C geben, das war okay Leistung, aber durchaus auch mit der Aussicht, dass da, wenn er fit bleibt und wenn er Improvement zeigen kann, in Jahr 2 stärker sein wird auch, als er das im ersten Jahr war, hat mir in Kombination mit Left Guard Eric Flowers so auf der Guard-Position eigentlich ganz gut gefallen. Und ich bin da frohen Mutes und positiv, dass wir da im nächsten Jahr noch was Besseres sehen werden.
Ja, wenn er denn fit im nächsten bleibt. Jahr dann das und ja, überhaupt zum Spielen kommt.
Ja, weil Michael Dieter aus der Hinterhand kommt, oder?
Nee.
Ach so.
Ja, das mal gar nicht. Aber es gibt ja durchaus ein paar andere Spieler, die da vielleicht noch kommen. Ja, für mich, ich habe hier jetzt gerade mal bei PFF, ich suche mir gerade mal die Rookies raus. Nach Pass-Blocking-Snaps ist tatsächlich nur Kevin Dotson, der auch witzigerweise Viertrunden-Pick war, von den Steelers positiv aufgefallen bei den Guards. Mit einer 87,2 Grade bei 219 Pass-Blocking-Snaps. Das ist schon stark. Er hat auch nur einen Pressure zugelassen, das war ein Harry. Das ist schon überragend. Bei den Interior Linemen grundsätzlich steht Solomon Kindley auf 4, was die Grades angeht, aber auch nur mit einer 54,1. Also die ganze Interior Line Group ist nicht gut. Solomon Kindley hat nur in Anführungsstrichen nur 17 Pressures in 448 Pass-Blocking-Snaps zugelassen. Das nur bezieht sich auch darauf, dass andere deutlich mehr zugelassen haben bei ähnlicher Anzahl. Ja, zum Beispiel Israel Cleveland, der ja von den Vikings gedraftet wurde in Runde 2, hat 23 Pressures zugelassen bei 622 Snaps. Jonah Jackson, den wir auch immer mal wieder diskutiert hatten im Draft-Prozess, hat 34 Pressures zugelassen. Ich meine, gut, der hat knapp 1000 Snaps gespielt und davon hat auf beiden Guard-Positionen gespielt und das waren 661 Pass-Blocking-Snaps. Das ist halt dann schon mal die Hälfte, also es ist ungefähr das gleiche Niveau gewesen. Cesar Ruiz, der Guard-Center, den die Saints in der ersten Runde gedraftet haben, hat bei 481 Pass-Blocking-Snaps auch nur ganze 27 Pressures zugelassen. Zwar kein Sack, aber das liegt vielleicht auch am Quarterback. Also die ganze Klasse war nicht gut. In dieser nicht guten Klasse war Solomon Kindley, wenn man die Runde noch mit reinberechnet, nicht schlecht. Das muss man schon sagen. Insgesamt, dadurch, dass ja, ich weiß nicht. Ich stehe irgendwo zwischen C, also 3 C plus oder halt B minus. Es ist halt schwierig. Er muss nächste Saison stark um seinen Platz kämpfen, denke ich mal. Es kommt natürlich darauf an, wen wir draften, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es da sehr, sehr schwer wird für die nächste Saison. Aber wenn ich jetzt das alles bewerten müsste, würde ich tatsächlich mit einem C plus gehen. Gut. Dann kommen wir immer höher und immer weiter. Brandon Jones, Safety von Texas in Runde 3. Tobi, wie siehst du unseren Safety Brandon Jones?
Besser, als ich das erwartet hatte. Vielleicht nicht so gut, wie ich es gehofft hatte. Aber er hat gezeigt, dass er gut in die Mannschaft passt. Er hat gezeigt, dass er im Special Teams gut klarkommt. Ich meine, er hat auch im Verlauf der Saison gezeigt, dass er immer stärker und immer wichtiger geworden ist, auch für die Mannschaft. Hat mir gut gefallen. Dem würde ich ein B- geben. Und ich freue mich schon, wenn er in 1 bis 2 Jahren eventuell, wenn wir da nicht im Free Agency oder Draft-Prozess auf der Safety-Position noch was tun, einer mit einer festen Starting-Rolle werden kann.
Okay, Michael, Bewertung, Tobi?
Ja, wie gesagt, so im B-Bereich.
Okay. Micho?
Ja, gehe ich tatsächlich mit. Brandon Jones, ich war ein bisschen enttäuscht, dass wir ihn genommen haben. In der 3. Runde habe ich teilweise sogar für ein bisschen zu hoch gehalten, war aber von der Leistung her tatsächlich dementsprechend vielleicht kein Starting-Kaliber auf Dauer, aber auf jeden Fall jemand, der unser Defensive Backfield anscheinend in der Tiefe verstärkt. Und genau das kann man auch von einem 3-Runden-Pick gerne erwarten, zumindest in seiner ersten Saison. Gehe ich mit dem BB-, gehe ich mit.
Ah, vor allem, also, ich meine, wir haben ja uns mit Safeties auch Runde 1, Runde 2 beschäftigt. Und wenn man halt sieht, was Antoine Winfield geschafft hat, dann kann man da schon so ein bisschen wehmütig drauf schauen. Aber Safety ist halt, ja, nicht die Position mit dem Mega-Value. Deswegen hat sich unser Front Office vielleicht dagegen entschieden. Aber ich fand ihn nicht schlecht. Er hatte natürlich seine Up-and-Downs, das muss man halt auch sagen. Spiele gegen die Rams zum Beispiel, was nicht gut war, oder gegen Denver. Das waren nicht seine besten Spiele. Hatte dann aber Highs zum Beispiel gegen die Jets im ersten Spiel oder gegen die Cardinals. Das waren Spiele, wo er wirklich nicht schlecht war. Und insgesamt bin ich durchaus zufrieden. Auch, dass er hat im Endeffekt 385 Snaps gesehen. Das ist jetzt noch nicht das meiste für einen Spieler. Aber das kommt auch wahrscheinlich daher, dass wir halt eben 2 Starting Safeties hatten, wo er wenig Chance hatte, daran vorbeizukommen. Ich habe auch nicht erwartet, dass er als Drittrunden-Pick auftaucht und sagt, ich bin jetzt der Starting hier und ihr könnt mich mal. So ungefähr habe ich auch nie mit gerechnet. Deswegen, er hat noch viel Zeit, um besser zu werden. Ich glaube, das erste Jahr war nicht schlecht. Es war solide und dementsprechend gehe ich da mit einem B rein. So, Brandon Jones, dann gehen wir jetzt schon in Runde 2. Und da kommen wir dann dem Spieler, wo wir schon gesagt haben, ja, das könnte eventuell der Spieler sein bei uns, der die Rookie of the Year sozusagen ist. Raekwon Davis, den wir in Runde 2 gedraftet haben. Das war für mich überraschend, muss ich sagen. Ich hatte ihm selber so ein Drittrunden-Grade gegeben. Fand ich dann so ein bisschen gereached. Aber wenn man sich das dann halt anguckt, wie auch ein gewisser Herr Flores reagiert hat, als wir ihn gedraftet haben, da sprach er schon Bände. Ja, das war schon ja wie so ein kleines Kind kurz vor Weihnachten vor der Bescherung. Das hat mich sehr gefreut. Und er hat es ja dann im Prinzip mit der Leistung auch gezeigt. Er musste liefern, weil Devin Godshaw sich verletzt hatte und war dann quasi Starting Interior, also Defensive Tackle, hat zum Teil auf Elite-Level geliefert. Ja, gegen die Chargers und gegen die Broncos war er besonders stark. Aber auch sonst ist er nirgendwo wirklich abgefallen. Also es gab, außer jetzt die ersten Spiele, wo er halt nur teilweise Snaps gesehen hat, die waren nicht so gut von ihm. Aber ab zweite Saisonhälfte insgesamt war schon richtig, richtig stark. Und dementsprechend kann man da auch nicht viel sagen. Nach PFF tatsächlich, wenn ich jetzt 20% nehme als Richtwert der Snaps gespielt, von 8,82, dann ist er tatsächlich an Nummer 2 der Defensive Interior Lineman vor zum Beispiel einem Ross Blacklock oder Doug Costin. Zum Beispiel oder auch einem Derek Brown. Ja. Also da bin ich gespannt, was so in den nächsten, was er so in den nächsten Jahren leisten kann, weil ich denke, er hat sich den Spot neben Christian Wilkins jetzt erarbeitet. Und ich glaube, die beiden zusammen sind schon ein gutes Duo. Gerade auch, wenn wir eine Three-Front spielen, kann Christian Wilkins auf Defensive End rutschen. Was das Ganze natürlich ähnlich wie Vita Wehr bei den Buccaneers, was man jetzt auch im Super Bowl gesehen hat, kann da Christian Wilkins sowas spielen. Und Raekwon Davis ist einfach ein Biest. Und dementsprechend kann ich ihm nichts anderes geben als eine 1. Also ein A. Tobi, wie siehst du Raekwon Davis?
All-Rookie, Pro-Team, absolut Bombe eingeschlagen. Man kann deinen Worten nicht viel hinzufügen. Klare 1, klares A.
Okay, das ging fix. Micho, was hast du zu...
Ja, wird bei mir auch relativ schnell gehen. Ich stimme euch grundsätzlich zu, aber ich bin ja auch immer dafür bekannt, das Haar in der Suppe zu finden. Auch hier ist wieder Kontext wichtig. Die Frage ist halt, was erwartet man von dem Interior Lineman? Wenn ich das sehe, was ich von ihm erwarte, da hat er vollkommen geliefert. Wenn ich sehe, was andere Teams eventuell von ihm erwarten würden oder welche Anforderungen es an diese Rolle noch geben kann, hat er dann noch ein bisschen Nachholbedarf. Dafür ist er natürlich noch sehr jung. Er hat auf einem Second-Round-Level definitiv geliefert. Das hat da auch noch überperformt. Ja, ich bin am Überlegen, ob ich ein A-Minus daraus machen kann, weil ich sagen kann, andere könnten was anderes von ihm erwarten. Tue ich aber nicht. Ich bleibe auch beim A.
Wunderbar. Haben wir wenigstens einen Spieler, wo wir sagen, das ist schon mal sehr, sehr gut gelaufen. Dann haben wir an 39 einen Spieler gedraftet, wo auch viele schon so, huch, Robert Hunt, den man tatsächlich im Draft-Prozess als Guard gesehen hat, der bei uns Right Tackle gespielt hat. So, Tobi, was sagst du zu Robert Hunt?
Nicht so stark angefangen, sich stark verbessert, gerade im Run-Blocking, ist für mich ein sichererer Starter als vielleicht Kindley. Du hattest das angedeutet, ob man da in Free Agency oder Draft auf Guard oder Tackle noch was macht. Bei Hunt ist man sich jetzt noch nicht ganz sicher, ob er eventuell Guard spielen kann oder ob er auf Right Tackle bleibt. Das wird man sehen, aber am Anfang noch außen vor, hinterher unverzichtbarer Teil und du wirst sicherlich gleich auf die PFF-Stats noch eingehen, Rico. Die zeigen, dass er solide und gut geliefert hat. Von daher mehr habe ich von ihm nicht erwartet. Ich würde ihm eine 2- geben.
Okay, Micho.
Ja, da unterscheiden wir uns wieder. Er hat mich tatsächlich auch überrascht, weil ich ihn halt dadurch, dass er auch Guard war, und da hat er tatsächlich nicht so performt, ist er in meinen Augen sehr, sehr weit sehr, sehr früh geholt worden, sehr, sehr früh gepickt worden. Und ein Spieler, den ich Anfang der zweiten Runde picke, von dem erwarte ich eine gewisse Leistung. Und ja, ich stimme mit Tobi überein. Er hat schlecht angefangen, beziehungsweise war außen vor, hat sich dann stark verbessert, war zum Ende hin quasi Starter oder hat ja 11 Starts, also er war Starter und hat sich auch im Run-Blocking gut gezeigt. Aber mir reicht es nicht unbedingt wirklich für einen so hohen Pick. Das ist das Problem von der Leistung her. Isoliert betrachtet würde ich vielleicht sagen, ja. Und er hat unsere Line besser gemacht. Auch das ist keine Frage. Insgesamt würde ich vielleicht von so einem Pick was anderes erwarten. Deswegen schwanke ich gerade zwischen C+ und B-. Tendiere tatsächlich eher zum C+ für diese Saison. Was aber vor allen Dingen, wie gesagt, der hohen Draft-Position geschuldet ist.
Okay. Ja, wenn, also ich sehe es halt komplett anders. Ich fand Robert Hunt richtig stark dafür, dass er am Anfang, oder dass am Anfang so stark auch an ihm gezweifelt wurde und er spielt ja gar nicht, aber Solomon Kindley spielt ja, wo er schon die erste, oh, haben wir den Draftpick verschwendet, und ich dachte so, bleibt doch mal ruhig. Er hat im Endeffekt deutlich, deutlich besser gespielt als Austin Jackson auf der anderen Seite. Ist ja vielleicht dann als Right Tackle auch eine andere Hausnummer, aber muss halt sagen, wenn ich jetzt mal schaue, die besten Tackles, die jetzt auch einen gewissen Amount, also ein bisschen, einen gewissen Betrag an Snaps gespielt haben, wer war denn besser? Tristan Wirfs, okay. Jedrick Wills, okay. Mekhi Becton, okay. Alles die ersten First-Round-Picks. Der einzige Tackle, der aus dem, die erst einzigen beiden Tackle, die aus der First-Round nicht das gemacht haben, was man von ihnen erwartet hat, beziehungsweise bei dem einen hat man vielleicht damit gerechnet, bei dem anderen hat man was Besseres erwartet, ist Andrew Thomas, der bei den Giants sich in das, was die Giants da letzte Saison gemacht haben, eingegliedert hat, einfach nicht geliefert hat. Fand ich die Leistung ansprechend, definitiv. Er hat auf unserer Seite, auf unserer rechten Seite dafür gesorgt, dass wir ein Laufspiel hatten und hat es geschafft, was Jesse Davis oder halt auch andere Spieler nicht geschafft haben. Dementsprechend gehe ich da tatsächlich sehr, sehr hoch ran und würde tatsächlich überlegen, ob ich sie sogar ein A- gebe. Einfach weil ich da von dieser Leistung insgesamt dann auch in der zweiten Saisonhälfte einfach sehr, sehr überzeugt war. Und das, was ich gesehen habe. Und dementsprechend gehe ich da tatsächlich, glaube ich, auf einen A-. Ja, und so kann man dann auch mal deutlich unterschiedlicher Meinung sein. Wenn man in seiner Betrachtung einfach unterschiedliche Schwerpunkte setzt, beziehungsweise andere Sachen sieht. So, dann kommen wir in unsere erste Runde. Und die Diskussion haben wir in den letzten Wochen schon zu Genüge geführt. Ja, erste Runde Picks der Miami Dolphins. Ja, Noah Igbinoghene, Micho. Was sagst du zu dem Burschen?
Wie gesagt, mag alles sein. Mag sein, der beste Slot-Cornerback im Draft. Mag sein, der Spieler ist jung und kann sich entwickeln. Letztendlich hat er nicht geliefert. Und das noch für den Erst-Round-Pick. Eigentlich müsste es ein Bust sein. So. Vielleicht hat man mal gesehen, dass er eine Reaktion gezeigt hat. Man hat gesehen, dass er auch was lernen kann. Zum Ende hin war er aber größtenteils außen vor. Ein F, soweit würde ich nicht gehen. I+. Ja, ich glaube, irgendwas zwischen I und I plus wäre so meine Bewertung dafür. Aus mehreren Gründen halt eben, wie gesagt, er hat nicht geliefert und es war auch nicht unbedingt der Need, den wir in der ersten Runde hätten bedienen müssen, meiner Meinung nach. Aber gut, das ist meine persönliche Meinung, aber ich bleibe trotzdem bei einem I plus.
Okay, Tobi?
Ich fand ihn, ehrlich gesagt, in den Special Teams Aktionen besser und teilweise sogar bemerkenswert schnell und gerade auch gegen, ich glaube, gegen die Bengals war es, als Jakeem Grant so niedergemacht wurde, da war der Erste, der sich auf den Ball geschmissen und reagiert und ihn aufgenommen hat, tatsächlich Noah Igbinoghene. Das hat mir gut gefallen, wenn ich mich da richtig dran erinnern kann. Ansonsten, ja, Lernprozess, Lernjahr. Die anderen Offenses haben sich natürlich darauf eingestellt und haben ihn getestet. Er hat noch nicht so überzeugen können. An welchen Gründen das auch immer liegt, haben wir schon mehrfach besprochen. Ich würde ihn gerade noch so versetzen mit 4- in der Hoffnung, dass es dann besser wird. Aber dass dann natürlich mehr kommen muss, da müssen wir nicht drüber diskutieren.
Das ist korrekt. Das ist tatsächlich, ja, und da würde ich jetzt, da werde ich vielleicht auch noch was fürs Draftheft zusammenschreiben, kleinen Artikel. Die Rookie-Cornerback-Class war, wenn man jetzt Legarius Sneed mal wirklich außen vor nimmt von Kansas City, der in der zweiten Saisonhälfte wirklich auf oder da kam und geliefert hat und da wirklich am Wuseln war. Dann Cameron Dantzler von den Vikings, der nicht schlecht gespielt hat, aber dann Trevon Diggs war auch nur Durchschnitt. Und jeder Rookie-Cornerback hat am Anfang richtig, richtig gelitten. der mich am meisten am Anfang überzeugt hat, war zum Beispiel Jeff Gladney, der für mich der beste Slot-Cornerback im Draft gewesen ist, der von den Vikings in Runde 1 gezogen wurde, glaube ich, oder Anfang Runde 2, ich bin mir gerade nicht sicher. Aber auch der ist total abgefallen.
In der zweiten Runde, wenn mich alles täuscht, im Fan-Mock-Draft wurde er in der ersten Runde gezogen, meine ich.
Ja. Ich hatte ihn immer so mal Runde 1, mal nicht. Nee, nur an 31 ist er gedraftet worden. Ha. Habe ich jetzt hier gerade nochmal aufgemacht. Also ein Platz hinter Noah Igbinoghene. Aber auch, also Jeff Okuda, der an 3 gedraftet wurde von den Lions, der sich nicht wirklich mehr mit Ruhm bekleckert hat als Noah Igbinoghene. Die ganze Cornerback-Rookie-Class hatte einfach ein Jahr zum Vergessen in meinen Augen. Ja, da können mir da Leute vielleicht in den Rücken springen, aber für mich war die ganze Rookie-Class, wenn ich Snead mal außen vor nehme, würde ich der ganzen Rookie-Class wahrscheinlich ein D geben, wenn es einfach nichts war. Und da muss man jetzt auch mal gucken, was im zweiten Jahr passiert. Was man Igbinoghene halt vorhalten muss, er ist der jüngste Spieler der NFL gewesen in der letzten Saison. So, das ist halt das. Und das ist das, was aber auch diese ganze Klasse begleitet, was wir gleich auch bei dem Pick von Austin Jackson haben werden. Was mir zum Teil ein bisschen Bauchschmerzen macht, dass wir so viele Spieler haben, die wir noch richtig entwickeln müssen, wo so viel Potenzial drinsteckt, aber wir es vielleicht nicht bei jedem Spieler schaffen können und vielleicht auch nicht bei jedem Spieler schaffen werden. Und das ist dann halt wirklich, wir reden jetzt so viel darüber. Ja, und der kann sein Potenzial noch entfalten und der und der und der. Ja, das ist richtig. Und mit Noah Igbinoghene haben wir einen Spieler, der wahrscheinlich auf einem sehr, sehr guten NFL-Level spielen kann, der erst seit 2, jetzt 3 Jahren in Cornerback spielt, der der jüngste Spieler der NFL ist. Und das ist alles schön und gut, aber wir haben keine Garantie. Ja, und das ist bei allen Spielern so. Den einzigen Spielern, oder Raekwon Davis wäre der Einzige, wo ich sage, wenn der auf diesem Level weiterspielt, da wäre ich zufrieden zumindest. Und dementsprechend würde ich nur jetzt auch ein D- geben. Tatsächlich dafür, dass er relativ viel am Anfang gespielt hat und sehr viel Erfahrung sammeln durfte und zum Teil nicht schlecht aus, sondern in den Special Teams geliefert hat. Micho.
Ja, du hast gerade eben was richtig gesagt mit dem Potenzial. Und egal, wie man dazu steht, wie man zu einem Potenzialpick steht und so weiter, da gibt's ja, ist ja meine Meinung nicht allheilig, da gibt's ja unterschiedliche Meinungen zu, habe ich mal eine Frage an euch. Und zwar, erinnert ihr euch noch an das letzte Mal, als ein Spieler, ich glaube, ich glaube in derselben Range wie Austin Jackson, etwas später gedraftet wurde, wo man auch gesagt hat, Potenzialpick?
Natürlich. Ich verfolge seine Karriere auch immer noch sehr genau. Und es ist ja auch dein Lieblingsspieler der letzten 15 Jahre der Miami Dolphins.
Es ist nämlich genau diese Geschichte mit Charles Harris einfach. Auch Charles Harris hatte ein Potenzial. Das ist dieses, du gehst halt eine größere Wette ein. Eine noch größere Wette als sowieso schon, finde ich. Ich weiß nicht, ob ihr das anders seht, aber da wollte ich nochmal ganz explizit darauf hinweisen, weil wir immer von Potenzial reden. Das kannst du aber, glaube ich, auch Josh Rosen hat Potenzial. So. Dass er bisher nie abgerufen hat. Das muss man mal ganz klar sagen. Also das ist immer dieses Problem, ne?
Tatsächlich muss ich aber sagen, wenn ich mir das angucke und Charles Harris, das Problem, was ich habe immer noch mit diesem Charles Harris-Pick ist, der Typ war im College schon nicht produktiv. Ich weiß gar nicht, wie hätte der, also das ist genau. Ich meine, ich habe die Karriere jetzt von Rashan Gary ein bisschen diese Saison noch mal so ein bisschen Auge drauf gehabt, weil das für mich so der nächste Charles Harris war. Der hat aber diese Saison tatsächlich mal gezeigt, warum er zumindest mal andeutungsweise in der ersten Runde gegangen ist. Aber bei Charles Harris, man hat gesehen, das ist ein Mega-Athlet und eigentlich müsste der produktiv sein. Ja, das ist genauso wie, wenn du ein intelligenter Mensch bist, eigentlich könntest du in der Schule gut sein, aber vielleicht bist du es aus verschiedenen Gründen nicht, weil du vielleicht mit dem System der Schule nicht klarkommst, mit dieser Art des Unterrichts oder mit der Art von Arbeiten zu schreiben oder. Und Charles Harris hätte von seinen körperlichen Voraussetzungen, hätte er eigentlich alles gehabt, um erfolgreich zu sein in der NFL, aber man hat das nie irgendwie in Sex oder so ummünzen können. Ja, und das ist, wenn du halt keinen Keilriemen hast für den Motor, dann läuft der Motor halt nicht. So, dann kannst du ihn halt anstellen, aber er läuft halt nicht. So, und das ist bei Charles Harris und bei Noah Igbinoghene sehe ich das nochmal ein bisschen anders. Und ich meine, wir haben jetzt im jetzigen Draft, haben wir, meine ich, wenn ich mich jetzt, richtig erinnere. Ich muss mal eben noch kurz gucken. Aber da haben wir ja definitiv auch einen Spieler im Draft, der jetzt aktuell in der ersten Runde gesehen wird. Ich suche ihn hier gerade und finde ihn nicht. Aber doch, Gregory Rousseau ist es nämlich. Und der auch gar nicht so viel gespielt hat in seiner Karriere. Ja, der hat ein Jahr College gespielt. Der hat zwar in der 2018er Season hat er 17 Snaps gespielt. 2019 hat er so richtig krasses, das ist richtig krasser Jahr mit 16 Sacks gehabt. Und hat dann sein Opt-out genommen. Das ist ein Redshirt Sophomore, der jetzt aber in der ersten Runde gesehen wird. Was ja auch komplett richtig ist, weil Defensive End zieht man einfach in der ersten Runde. Das hat so, da gibt's zwei, drei interessante Artikel, auch von PFF drüber, warum man Defensive End in der ersten Runde zieht. Aber das ist genau so ein Spieler. Das ist einfach so ein Tier und von dem, was er mitbringt, muss das einfach ein mega geiler Spieler werden, der aber jetzt im Vergleich zu Charles Harris schon geliefert hat am College. Zwar nur ein Jahr, aber er hat geliefert und man sieht, was er für Potenzial mitbringt. Und das ist bei Noah Igbinoghene halt, er hat 3 Jahre jetzt Cornerback erst gespielt, hat gesehen, okay, wir haben gesehen, ja, da fehlt noch ein bisschen was. Dementsprechend, und das ist halt aber das Problem, du kriegst es nicht unbedingt wieder raus und es kann uns bei Noah Igbinoghene auch passieren. Und das ist tatsächlich, deswegen, wir dürfen nicht bei jedem Spieler immer sagen, das wird was. Wenn wir jetzt sagen, Tua wird was und Austin Jackson wird was, und wir dann mit Noah Igbinoghene ins Klo gegriffen haben, haben wir immer noch eine höhere Trefferquote als der durchschnittliche First-Round-Pick. Der ja bei 50% circa liegt, vielleicht etwas drüber.
Aber um jetzt da nochmal einzuhaken, lass uns da bitte einen Moment dabei bleiben. Es gibt halt zwei Dinge, die du dabei berücksichtigen musst. Das eine ist, du kannst halt nur das bewerten, was du wirklich siehst. Vom Potenzial her sind alle, die in den Draft kommen, das sind die 500 besten Spieler der Welt quasi, ja? Oder die 500 besten College-Spieler der Welt, Nachwuchsspieler der Welt, die zu dem Zeitpunkt im Draft stehen. Potenzial haben die alle. Und erstmal grundsätzlich ist, je mehr man von den Spielern weiß und je länger man die betrachtet, beziehungsweise je mehr die schon im College geliefert haben, sie mögen vielleicht nicht so ein hohes Ceiling haben, aber die Chance, dass sie dir zumindest eine gewisse Baseline liefern, ist hoch. Bei diesen sogenannten Upside-Picks, die wir halt gemacht haben, mit diesen Entwicklungspicks, ist es halt so, dass die eine relativ niedrige Baseline haben und irgendwann mal dort oben hinkommen können. Erstens musst du dabei bedenken, naja, in der Zeit hast du halt mit den Spielern auch keinen oder nicht wirklich Erfolg, weil sie halt eben auch nicht dieses wirkliche Niveau abrufen. Und die Chance, dass sie sich die ganze Zeit so immens verbessern, ist zwar da, aber halt wesentlich geringer. Und dann musst du ganz klar sagen, und das haben ihr mir noch nicht gesagt, was erwarte ich von einem First-Round-Pick? Und wenn ich dann sage, von wem ich erwarte, dass er vom ersten Moment an das Team besser macht und deutlich einschlägt, also wir hatten es auch mal als High-Quality-Starter, ich glaube, das war die Folge, die uns irgendwie zerschossen wurde damals, weswegen wir auf Zencastle gewechselt sind, wo wir darüber gesprochen haben, wenn du das halt eben betrachtest, dann kannst du halt eben nicht mehr davon reden, dass ein Spieler Potenzial hat. Ja, weil das hat dann in der Bewertung in meinen Augen nichts zu suchen. Aber das seht ihr jetzt vielleicht anders, aber dann würde ich das gerne von euch jetzt auch nochmal so erklärt gehören, weil sonst kann man die Grades relativ schlecht verstehen, finde ich.
Tobi.
Ja, was soll man da großartig noch zu sagen? Du hast es ja in der Hinsicht schon gesagt, man setzt halt nicht darauf, dass sie in 2020 von Tag 1 an dann weiß Gott was für einen Impact liefern, sondern dass der Impact jetzt in dieser Offseason und in der Preseason des Jahres 2021 kommt und dass dann eben ein gutes bis sehr gutes Niveau erreicht wird. Sehe ich bei Noah Igbinoghene sogar eher als bei Austin Jackson, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Austin Jackson selber hat solide angefangen, war ja zwischenzeitlich auch verletzt und man merkt, dass er noch sehr roh ist, aber ich würde ihm trotzdem ein C- geben. Und ein bisschen was von dem Potenzial musst du immer in musst du immer im Hinterkopf behalten. Ja,
aber Tobi, was erwartest du denn von einem First-Round-Pick grundsätzlich? Was erwartest du von einem First-Round-Pick in der ersten Saison? Was ist deine Benchmark dafür? Was ist deine Maßzahl? Was ist deine Erwartung?
Kann ich nicht in einem Satz sagen, weil jeder First-Round-Pick, wie jeder Pick auch, von völlig anderen Voraussetzungen her startet. Weil auch bei Charles Harris, auch bei Austin Jackson und bei Noah Igbinoghene war klar, dass die nicht die hohe, Baseline haben. Und da war klar, dass die uns eventuell nicht vom ersten Tage an wirklich verstärken könnten. Aber das war von vornherein bekannt.
Also ja, aber reicht dir das für einen First-Round-Pick? Findest du das für einen First-Round-Pick okay? Weil ich sag ja ganz klar, das reicht mir für einen First-Round-Pick nicht. Ein First-Round-Pick ist für mich halt eben was, muss für mich was anderes noch liefern. Wie ist es bei dir? Sagst du, dir reicht das? Das will ich nur ganz klar als Aussage haben. Oder eben als Nicht-Aussage.
Ich bin gnädiger, wenn ich weiß, der Junge soll nicht vom ersten Jahr an super toll einschlagen und soll das Team super viel besser machen und bringt das dann nicht, als wenn ich weiß, gut, der Junge ist eher darauf angelegt, so als Langzeitprojekt, dass der das über die Jahre verteilt bringt. Da bin ich dann ein bisschen gnädiger.
Ja, bist du ein Gnädiger, aber die Frage ist, wenn du GM wärst, was würdest du tun? Würdest du so ein Potenzialpick, wäre es das, was du tun würdest? Wäre das die Strategie, die du fahren würdest, deiner Meinung nach? Jetzt trifft mal eine klare Aussage, nicht hier rumeiern.
Aus Sicht der Miami Dolphins, ja. Ganz klar. Es gab keine andere Alternative. An die ersten vier Top Offensive Tackles bist du nicht rangekommen, weil da hättest du zusätzliches Draftkapital, was du an anderer Stelle verwendet hast, hättest du da benutzen müssen, um an einen dieser Top Picks dranzukommen. Und dann musst du natürlich die Entscheidung treffen, weil es war auch klar, und da haben wir auch im letzten Jahr drüber gesprochen, dass eben die Lücke zwischen den ersten vier und dem, was dahinter kommt, schon relativ stark war. Und dann gehe ich, bevor ich einen durchschnittlichen First-Round-O-Line-Rookie nehme, gehe ich lieber das Risiko und nehme einen, der ein Top-O-Line-Rookie werden kann.
Oder hol halt eben keinen O-Liner, sondern hol die O-Line erst in den späteren Runden, dann, wo es dem Value entspricht. Aber wie gesagt, jetzt weiß ich wenigstens deine Meinung. Rico, wie sieht das bei dir aus?
Naja, also erstmal zum Thema Value ist ja durchaus, dass Austin Jackson jetzt kein Fifth-Round-Value war. Das war ja schon ein Tackle, der Pre-Draft so irgendwo zweite Runde gesehen wurde. Wo aber auch klar war, dass er viel Upside mitbringt. Und ich glaube, das hat Tobi richtig gesagt, dass der Hintergrund bei den Dolphins natürlich war, wir können uns das leisten, auf auch mal den Spielern jetzt 2-3 Jahre zu geben, weil wir eben im Rebuild sind. Das ist kein Spieler, der direkt funktionieren muss. Was ich diese Saison schon mal eher erwarte, also die Rookies, die ich diese Saison drafte, von denen erwarte ich durchaus mehr Impact, gerade von den First Runnern, als die dieses Jahr gespielt haben. Und was ich grundsätzlich von einem First Round Pick erwarte, ist, dass er Starter wird. Und das sogar, also gewisses Qualitätsstarter wird. Ja, also ich erwarte nicht, dass er All-Pro wird. Das wäre zwar schön, aber das ist jetzt nicht die Benchmark, sondern solider, mehrjähriger Starter. Das ist das, was ich mir aus einem First-Round-Pick, grundsätzlich aus jedem Pick wünsche, aber bei einem First-Round-Pick auch eher erwarte. So, und das ist jetzt mit Austin Jackson auf Tackle und mit Noah Igbinoghene noch nicht gegeben, ja. Dementsprechend ist es bis jetzt, deswegen ja auch die Grades, zum Beispiel bei Noah Igbinoghene mit D-, noch nicht so gut. Ja, also deswegen kann ich jetzt auch keine gute Note geben. Aber grundsätzlich sind das Picks, wo ich auch mit der Endbewertung eher warten würde als bei anderen Spielern vielleicht. Ja, also man sagt bei einem First-Round-Pick, und das ist ja das, man würde bei einem First-Round-Pick sagt man immer, ja, aber der hat ja die Qualität. Und deswegen wartet man bei einem First-Round-Pick eher noch mal ein Jahr, als man es jetzt bei einem Third- oder Fourth-Round-Pick tun würde. Beantwortet das so ungefähr deine
Frage. Ja, es geht auf jeden Fall. Ich weiß jetzt auf jeden Fall ungefähr, wie ihr das Ganze bedenkt. Ne? Weil vielleicht wisst ihr ja auch eher, wie ich auf meine Grades komme, weil ich halt grundsätzlich Quality Starter aus der ersten Runde erwarte. Punkt.
Ja, es ist ja auch richtig. Ist die Frage.
Und zwar sofort.
Und okay, ja, das ist halt die Frage. Und das ist die Frage, zum Beispiel jetzt, wenn wir jetzt, wir gehen jetzt einmal auf Austin Jackson. Wenn ich mir jetzt Austin Jackson angucke, genauso wie Neo Igbinoghi, war es zu erwarten, dass es im ersten Jahr Quality Starter sein können? Also können tut das jeder immer, aber die Wahrscheinlichkeit im Vergleich zum Trista Worth oder Jacquel Wills oder Mekhi Becton war ja schon mal deutlich geringer. Wobei ich sage, dass im zweiten Jahr oder im dritten Jahr Austin Jackson schon auf einem, zum Beispiel auf dem Level von einem Jedrick Wills spielen könnte. Oder Mekhi Becton.
Also ich erinnere mich noch, dass wir vor der Saison haben wir gesagt, dass Noah Igbinoghi wohl der Spieler ist, der am ehesten einen High-Quality-Starter von den Erstrunden-Picks im ersten Jahr wird. Ja, aber kräftig daneben gelegen. Das können wir aber definitiv schon mal sagen, oder?
Das ist richtig. Aber ich glaube, dass unsere Erstrunden-Picks, wenn wir sie nach einem Jahr bewerten, grundsätzlich nicht gut daherkommen.
Okay. Niemals oder meinst du jetzt nur in diesem Draft?
Nach einem Jahr.
Jeder unserer Erstrunden-Picks ever.
Nein, oder? Dieses Jahr.
Okay, nur diese.
Dieses Jahr, wenn ich nach einem Jahr die Rookie-Class bewerte, kommt unsere erste Runde nicht gut weg, weil ich auch nur aus dem Jackson einen D-Plus gebe.
Ja, aber
dem gebe ich einen D-Plus, keinen D-Minus, weil er zumindest ab und zu mal gut gespielt hat.
Ich gebe ihm klar, ja, ich bin genau in der Mitte, ich gebe ihm einen D. Also von daher.
Ja, und das ist halt, es ist zu wenig für einen Pick, was war er, 18? Ich glaube.
Ja.
Dafür war es zu wenig, aber es war auch kein Spieler, wo man direkt erwartet hat, dass er so gut ist. So, dass ich das aber nicht direkt erwarte, kann ich nicht in eine Note mit reinbringen, weil dann kann ich auch sagen, keine Ahnung, der Michel in der dritten Reihe, der ist zwar, kann Mathe, aber der beteiligt sich nicht am Unterricht, dann kann ich ihm auch keine 1 geben, weil er in Mathe eigentlich super ist, aber sich nicht am Unterricht beteiligt. Das ist
6.
Ja, ne, so, ich meine, Austin Jackson hat sich zumindest mal am Spiel beteiligt, ja.
Und nicht gestört.
Also, wie gesagt, richtig. Also, dementsprechend war die Leistung einfach nicht einem First-Round-Pick angemessen. Und da erwarte ich mehr. Ich glaube aber, und das ist halt das, was unseren Draft, und das haben wir vor einem Jahr auch, also nicht vor einem Jahr, aber sagen wir vor 8 Monaten oder so, auch immer wieder betont und vor der Saison immer wieder quasi fast gebetsmühlenartig runtergesagt, dass es eine Rookie-Class ist, die normalerweise erst im Jahr 2 und 3 ihre volle Wirkung entfaltet, wenn das Coaching sitzt und so weiter und so fort. So, und da muss man jetzt gucken, ob das wirklich passt oder nicht. Und dementsprechend ist es halt, wie Micho, du sagst das ja immer, dass man die komplette Bewertung erst nach ein paar Jahren geben kann. Und dementsprechend, ist es dieses Jahr einfach nicht gut. So, und nicht gut, da scheiden sich dann die Geister an unserem ersten First-Round-Pick letztes Jahr, Tua Tagovailoa. Ja, Quarterback seinerseits. Ist reingekommen für Fitzpatrick, wurde zwischendurch immer mal wieder ausgewechselt für Fitzpatrick, hat ein Spiel verletzungsbedingt gefehlt. Ja, was machen wir mit Tua, ist jetzt die Frage, Tobi.
Er hat das gezeigt, was man vielleicht erwarten konnte. Er hat weniger gezeigt, als man erhoffen konnte, aber ein bisschen mehr, als man befürchten musste. Von daher, mit allem dem, was ihr eben schon gesagt habt, 3-. Also ich finde, es ist ein Erfolg, dass er überhaupt gespielt hat und Erfahrung gesammelt hat. Er hat die Fehler gezeigt, die er im College schon hatte. Er hat aber auch gezeigt, dass er gerade, wenn er in der, wenn er so ein bisschen kreativ sein kann, wenn er selber sich bewegen kann, wenn er rausrollt und auch die Defense in Bewegung bringt, dass er gute Bälle anbringen kann. Er hatte dann natürlich auch Begleiterscheinungen. Da haben wir die letzten Wochen und Monate zigtausendfach drüber geredet. Müssen wir jetzt nicht nochmal machen, sonst sitzen wir in 3 Stunden noch hier. Von daher Durchschnitt eine 3, 3 minus, sowas um den Dreh.
Okay, Micho?
Ja, also stimmt Tobi da vollkommen zu. Vollkommen heißt, ich sehe ihn auf jeden Fall im Bereich C minus, vielleicht sogar D plus. Auch da durch die Fanbrille durch, gebe ich ihm das C minus so ähnlich, wie ich bei Solomon Kittley auch die Tendenz besser gegangen bin. Also C minus, ja.
Okay, ja. Ich meine, wir haben ja schon Ewigkeiten über Tua geredet. Das würde jetzt wahrscheinlich wieder den Rahmen sprengen, wenn wir das, hat Tobi auch alles gesagt. Ich gehe tatsächlich mit einem C da rein. Wenn ich ihn mit den anderen vergleiche, hat er durchaus öfter mal gezeigt, dass er was hat, was einen First-Round-Pick auszeichnet. Kann ihm aber einfach nicht mehr geben, weil mehr war nicht da. Mehr war einfach nicht da. Und auch da ist es halt so, durch seine Verletzung und so, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Tua sich besser entwickelt als der durchschnittliche Quarterback von Jahr 1 zu Jahr 2, größer meiner Meinung nach. Aber es ist auch keine Sicherheit, ja. Und dementsprechend kann es sein, dass wir demnächst hier sitzen wie ein anderes, wie ein anderer NFL-Franchise dieses Jahr hier sitzt. Oder da sitzt, wo sie sitzen. So. Damit hätten wir die Draft-Class in den Einzelspieler bewertet. So, Tobi, was gibt's denn insgesamt für eine Note für diese Draft-Class?
C plus würde ich insgesamt geben, aber das auch nur so schlecht, in Anführungszeichen, weil eben gerade Noah Igbinoghene als Erstrunden-Pick und Austin Jackson die Bewertung ein bisschen runterziehen. Also so im Dreierbereich. Es war okay, aber wie gesagt, die Qualität und die Stärke entwickelt sich hoffentlich erst in den nächsten Jahren. Ich gehe davon aus, dass von unseren Erstrunden-Picks einer bis maximal zwei einschlagen und einer nicht überzeugen wird. Da muss man einfach von ausgehen.
Okay. Micho, was für eine Note gibst du?
Ich bin es ja gewohnt, Noten zu erklären, und deswegen gehört auch immer vorher dazu, wie Tobi so schön gesagt hat, dass man so einen kleinen Erwartungshorizont macht oder zumindest erklärt, wie gewisse Noten zusammen kommen. Und deswegen vielleicht mal von vornherein gesagt, aufgrund meiner Präferenz sage ich ganz einfach, dass ein Treffer in den späten Runden mehr wert ist vom Value insgesamt als ein Treffer in den ersten Runden. Also aber in den frühen Runden einen Fehler umso mehr negativ zu Buche schlägt als umgekehrt. Und so komme ich halt eben nicht auf einen CC Plus, sondern komme tatsächlich deutlich auf einen C minus Richtung D Plus gehend, würde aber tendenziell trotzdem noch bei einem C minus bleiben.
Okay, also ich gebe dem ganzen Bums ein C, ja. Es ist nicht mehr, es ist nicht weniger. Es gibt ein paar Höhen, es gibt ein paar Tiefen und ja, ich gehe auch weniger in C-Plus als in C-Minus-Richtung. Das muss man auch ganz klar sagen. Dafür war die erste Runde einfach viel zu schwach. Ja, deswegen unsere zweite Runde zieht das so ein bisschen wieder raus. Deswegen komme ich am Ende auf ein C. Und damit ist die Rookie-Class dieses Jahr entbewertet. So, jetzt haben wir noch einen kleinen Ausflug in das Jahr 2016. Tobi, was war die größte Draft-Geschichte 2016?
Irgendwelche Kopfbedeckungen im weitesten Sinne mit Kräutergeschmack und hast du nicht gesehen.
Ja, 2016, wir schreiben.
Ich wollte jetzt nicht die Bonklas schreiben, sagen. Ja.
Wir schreiben wenige Minuten vor dem Start des NFL-Drafts und auf einmal geht über den Twitter-Account von Laramie Tunsil ein Video rum, wie er durch eine Gasmaske Marihuana konsumiert. Und so war der sicher gedachte First-of-all-Pick nicht der First-of-all-Pick, sondern landete tatsächlich am Ende auf 13, die Miami Dolphins. Man sagt am Ende sogar, wir wussten von dem Video. Das heißt, wir waren gar nicht überrascht, dass es dieses Video gibt. Vielleicht haben da andere Teams weniger ihre Hausaufgaben gemacht. Und es soll sogar der Vater gewesen sein.
Es gab ja noch eine andere Geschichte dabei. Ne? Es gab ja noch die Geschichte, dass Tunsil auch noch vom College Geld bekommen hat, was auch noch geleakt wurde. Wo man ihn dann quasi von den Interviews hat, ihn ja offiziell der Dolphins auch weggezerrt, als er so sagte, ja, das war doch nicht so schlimm und das waren doch nur ein paar Dollar. Es war also zwei Sachen auf einmal. Es war ja nicht nur die Bon-Geschichte.
Ja, das stimmt, aber ich glaube, das war damals diese ganze Mississippi Ole Miss-Geschichten waren das, glaube ich, die da hochgekommen sind. Da gibt's auch ein paar YouTube-Dokumentationen zu. Ja, wir haben auf jeden Fall Laramie Chance an 13 gedraftet. An 38 haben wir dann einen Cornerback gedraftet aus Baylor, Xavier Howard. Ja, Second-Round-Pick, Third-Round-Pick war Kenyon Drake. Und dann haben wir, glaube ich, relativ viel Draft-Kapital für Leonte Carew bezahlt. Der Wide Receiver von Rutgers. Dann hatten wir keinen Pick mehr bis in Runde 6 und 7. Da hatten wir jeweils zwei. Einmal hat es Jakeem Grant erwischt von Texas Tech und Jordan Lucas Safety von Penn State. Und in Runde 7 haben wir Brandon Doughty, Quarterback von Western Kentucky, und von UCLA an 231 Thomas Duarte, Tight End, gedraftet. So, ja, wie wollen wir es jetzt machen? Wollen wir kurz durchgehen, oder?
Ich würde sagen, wir können, also wäre mein Vorschlag jetzt, einfach, dass wir einmal kurz sagen, was uns zu der Draft Class ausfällt und dann vielleicht insgesamt einmal bewerten, weil nach 4 Jahren kann man es ja insgesamt tun. Beziehungsweise vielleicht noch kurz sagen, was aus den Spielern geworden ist. Ja, also zumindest bei einigen. Brandon Doughty und Thomas Duarte haben nie in der NFL gespielt. Jordan Lucas hat dann sogar mit den Kansas City Chiefs 2019 einen Ring geholt. Leonte Carew spielt auch nicht mehr in der NFL. Jakeem Grant, Xavier Howard bei uns. Leonte Carew, Kenyon Drake spielt bei den Arizona Cardinals und Tunsil, naja, zwei First-Round-Picks im Tausch gegen Spieler zusammen mit Kenny Stills zu den und Texans.
Second-Round-Pick plus
noch.
Julian Davenport plus Johnson war der Dingsbums da.
Und er ist aber, glaube ich, ist er All-Pro geworden dieses Jahr, weiß ich gar nicht.
Pro Bowl.
Tunsil war letztes Jahr All-Pro.
Okay.
Dieses Jahr Pro Bowl, glaube ich.
Gut, also das wäre mein Vorschlag, dass wir so vorgehen. Ich bin aber auch natürlich für zu anderen Standarten bereit.
Lass uns das einfach so machen. Also ich meine, wenn ich mir die Draft-Class, ich gehe jetzt einfach mal komplett durch die Draft-Class durch. Der Pick Laramie Tunsil an 13 war für mich ein No-Brainer. Ich bin schon ausgerastet an 12, als nicht Laramie Tunsil-Namen. Und ich, geil, jetzt nehmt den. Sie haben es gemacht. So, ich meine, come on. So, den hätte ich selbst an 5 wäre ich ausgerastet, wenn ich den bekommen hätte. Und wir haben ihn eine 13 bekommen. Also Riesenglück mit diesem Video, weil andere vielleicht nicht vorbereitet waren, das weiß man nicht. Schade, dass er natürlich nicht mehr bei uns spielt. Aber wenn man sieht, was er uns gebracht hat, kann man vielleicht, also es werden ja vielleicht noch mehr Picks, ja. Also wir haben nur Igbinoghini durch ihn bekommen. Einen halben Solomon Kindley haben wir durch ihn bekommen. Wir haben Pick Nummer 3 und Pick 35. Und dieser dritte Pick könnte noch mal 2, 3, 4 zusätzliche Picks. Also im Prinzip können das nachher 4, 5 Spieler sein. Oder 6 Spieler, so Quality-Spieler vielleicht sogar, die wir durch Laramie Tunsil bekommen haben. Ich denke, die Draft-Grade ist da. Also da muss man halt einen A-Plus geben, weil es einfach, ja, ist halt Glück und der beste Spieler des Drafts gewesen, Christian 13. Dazu noch eine Quality, eine sehr, sehr wichtige Position. Xavier Howard, No-Brainer, A+. Ich denke, ja, das braucht man nicht viel sagen. Kenyon Drake in Runde 3, Running Back, für mich nicht mal mehr der stärkste Running Back bei den Cardinals. Ich weiß nicht, warum sie ihn immer wieder starten lassen haben. Kein schlechter Pick, aber jetzt auch nichts Gutes. Ja, ich würde ihm sogar ein B geben, weil er immer noch in der NFL spielt. Und wenn du sagst, 4 Jahre ist so die durchschnittliche NFL-Karriere, ist das halt, ja. Leonte Carew, ja, ich würde sagen, griff ins Klo, ein F, weil wir dafür noch massiv abgetradet sind. Jakeem Grant für einen Sixth-Round-Pick, dafür, dass er uns schon ein paar Touchdowns geliefert hat, alleine durch die Special Teams, war es der Pick definitiv wert, ey. Jordan Lucas, weiß ich gar nicht, wie viel er für uns geliefert hat. Und wie viel er insgesamt gespielt hat.
19 Spieler.
Deswegen, ja, wahrscheinlich da, für einen 6-Round-Pick, der immer noch in der NFL ist, müsste ihm wahrscheinlich ein A geben. Ich mag ihn jetzt gar nicht wirklich bewerten. Und ja, Brandon Doughty hat glaube ich, so relativ 3 Jahre lang bei uns im Practice-Squad immer wieder gespielt. Und Duarte, glaube ich, war auch immer mal wieder. Dementsprechend 7th-Round-Picks, da kann man sagen, C, immerhin waren sie mal dabei und sind nicht sofort rausgeflogen. Dementsprechend, ja, insgesamt ist das ein Premium-Draft. Also du kriegst zwei All-Pros in einem Draft, zwei All-Pro-Starter, und wenn du Jakeem Grant noch als Special Team Returner dazu nimmst, ist ich mindestens, war dies ja Second Team All-Pro, Kenyon Drake dazu noch und halt Jordan Lucas einen Backup Safety. Hast halt einen Miss mit Leonte Carew. Alter, das ist ein Premium Draft. Du hast halt auf zweieinhalb Positionen All-Pro gezogen. Das kann halt nur ein sehr, sehr guter Draft sein. Ja, und ich wünschte mir, wir hätten weiter so gepickt. Auch in den folgenden Jahren, aber das ist ja leider nicht so passiert. Aber gut, ja, das so zu meiner Bewertung. Tobi.
Dem kann ich nicht viel hinzufügen, weil es mit so ziemlich das trifft, was ich darüber sagen will. Tanze schon alleine dafür, was er uns gebracht hat und noch bringen wird, schon eine gute Sache. Hat sein Potenzial immer mal wieder sehr, sehr deutlich gezeigt, dass er sowohl auf Guard als auch auf Tackle spielen kann. Wir haben ihn ja etwas gewechselt. Wir mussten ihn nicht bezahlen. Wir kriegen massig andere Spieler und Gegenwert für ihn. Howard müssen wir nicht drüber reden. Kenyon Drake sehe ich ein bisschen nostalgisch wegen des Miami Miracle. Auch ein guter Running Back in der NFL. Hat das Glück gehabt, dass die Cardinals ihn vor dieser Saison den Hintern mit Geld vollgeblasen haben, das eine Jahr. Gucken, wo und wie er jetzt landet. Carew, hast du schon gesagt, Uptrade hat überhaupt nicht funktioniert. Hat ein bisschen für Miami gespielt, hatte einen, glaube ich, einen spektakulären Catch in dreieinhalb Jahren, die er bei uns war. Jakeem Grant, bester Returner quasi der Franchise-Geschichte, schon allein dafür muss man ihm A geben. Und ja, Brandon Doughty, Thomas Duarte, Jordan Lucas. 90% der Leute, die man auf diese Herren anspricht, werden sie sagen, wer? Und das sagt schon das meiste. Von daher, da sieht man aber auch die 50%-Quote. Ich würde sagen, 3,5 Treffer oder 3,3 Viertel. Bei Kenyon Drake würde ich jetzt nicht als Premium-Treffer nehmen, aber von 7 Spielern 3,5 sehr gute, zeigt genau die statistische Wahrscheinlichkeit, die so ein Draft abbildet. Von daher perfekt gelaufen.
Okay, Micho, wie bewertest du den Draft?
Ja, also grundsätzlich ja erstmal gesagt, daran sieht man, dass man den Draft erst wirklich tatsächlich nach diesen 4 Jahren bewerten sollte, denn wir sind uns alle in der Bewertung komplett sehr ähnlich. Ich möchte da jetzt gar nicht mehr so großartig viel dazu sagen, weil ich stimme euch in fast allem überein. Die eine Sache, die mir halt auffällt, ist, dass ihr gesagt habt, naja, für Larry Tunsil haben wir ja dies und jenes und die Spieler bekommen. Ich finde, das brauchen wir noch gar nicht mal zu bewerten. Es geht einfach um die Klasse von Larry Tunsil, die er auch schon bei uns gezeigt hat, die man auch bei uns gesehen hat. Und das war, den an 13 zu kriegen, ganz ehrlich, da mache ich Freudensprünge. Und es gibt in fast jedem Draft gibt's mal Spieler, die so fallen. Wir haben auch damals mit Micah Fitzpatrick so eingezogen. Und ich vergesse leider den Namen, mein Namensgedächtnis. Es gab den Linebacker, der so gefallen ist, auch wegen irgendwas, der dann bei den 49ers, und ich glaube, ist er nachher bei den Bears gelandet, Middle-Linebacker, Strongside-Linebacker, den fand ich auch sehr gut, ist in derselben Draftklasse gewesen, meine ich, wie Tremaine Edmonds, meine ich. Gut, Name fällt mir jetzt nicht mehr ein, irgendwas mit R?
Roquan Smith. Also die Edmonds-Brüder waren, glaube ich, beide in der gleichen
Roquan Klasse. Smith, meinst du?
Ja, das kann gut sein, ja. Ja, genau, Roquan Smith, richtig. Zum Beispiel sowas finde ich immer gut, aber man muss auch da den Mut haben, um zuzugreifen und das Glück, dass es dann trotz dieser Schwierigkeiten funktioniert. Also daher, Larry Tunsil, finde ich, braucht man gar nicht mehr nach den Spielern zu bewerten, die noch irgendwie kommen oder die er uns gebracht hat, weil da müsste man immer noch bewerten, was die Spieler wieder leisten. Wenn ich jetzt an Noah Igbinoghi
denke. Nein,
ich bin ja von dem Trade auch wirklich gar nicht so begeistert gewesen, einfach weil er Qualität mitbrachte. Das ist das eine. Ich bin in der Benotung von Kenyon Drake etwas besser, glaube ich, als ihr, weil ich halte ihn für einen sehr guten Running Back, der an der Stelle richtig gepickt worden ist. Das hätte vielleicht auch eine Runde später getan, aber ich fand ihn ziemlich gut. Und ja, Jakeem Grant, dass ich ihn auch mag, ist, glaube ich, relativ bekannt. Und Xavier Howard spielt natürlich, ist gerade für den Zweitrunden-Pick, ist natürlich lights out. Und ich stimme da vollkommen mit euch überein. Das ist ein Premium-Draft A+, den man nicht erwarten kann, so wieder zu wiederholen. Allein schon, weil halt eben einem Spieler wie Laremy Tunsil wirklich in Schoß gefallen ist. Aber eben auch Jakeem Grant in der sechsten Runde, meine ich, war's, ne? War's in der sechsten Runde? Und Kenyon Drake in der dritten Runde, finde ich, sind schon richtige Value-Picks. Also da ist nicht viel dran zu deuteln.
Ja. Du meintest übrigens nicht Roquan Smith, mit dem bist du durcheinander gekommen, als du Chicago gesagt hast. Du meintest Reuben Foster, der sich
okay, ja, danke. Ja. Ich wusste irgendwas mit R noch.
Der sich vor dem Combine bei der medizinischen Untersuchung mit irgendeiner von den Krankenschwestern angelegt und da riesen Rabatz und Terror und sowas alles gemacht
hat. Und der auch Drogen im Körper hatte, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, ne?
Ja, ich glaube, irgendwie so.
49ers, von denen entlassen worden. Und wo ist er gelandet? War das Washington, wo der gelandet ist? Da war er lange verletzt dann wieder. Er hat dann gut gespielt, war dann verletzt. Ich weiß nicht, was er jetzt noch macht. Aber da sieht man, wie schnell man solche Draftpicks mal aus den Augen findet. Aber ich höre es tippen, irgendjemand guckt gerade nach und wird uns das mit Sicherheit gleich sagen. Und zwar noch, bevor mir die Luft ausgeht, weil ich nicht mehr weiterreden kann. Hoffe ich zumindest.
Das dauert. Also er spielt tatsächlich jetzt fürs Washington Football Team.
Okay.
Also er spielt noch in der NFL. Es ist ein bisschen ruhiger um ihn geworden, glaube ich, weil man hört einfach nicht mehr so viel, aber Ron Rivera wird ihn schon hinbekommen. Er hat
Es ist keine schlechte Defense, in der er spielt, ne?
Naja, aber er hat 29 Tackles, keinen Sack und ne, also.
Verletzungsgeschichte ist die Frage, bei wie vielen Snaps noch?
Naja, das versuche ich gerade rauszufinden hier.
Wenn das überhaupt noch jemand interessiert, ist ja immerhin kein Dolphinspieler.
Naja, im Nachhinein, einige hätten ihn gerne als Dolphinspieler gesehen, aber.
Ich hätte ihn damals wirklich gerne gesehen. Ich erinnere mich, du hast auch einen Kommentar gesehen, von wegen, wenn der bis zu uns durchrutscht, sagt Miami gerne wieder danke.
Naja.
Hast du damals noch gepostet?
Ja, sicher, klar. Ne, also wenn das mit den ganzen Skandalen nicht gewesen wäre, also er hat sechs Spiele 2018 gemacht.
Da war er verletzt, das weiß ich.
Und für Washington für Washington gibt's gar keine Statistiken auf Pro Football Reference.
Na gut, ist er jetzt dann auch zweitrangig, würde ich behaupten.
Gut, laut Pro Football Reference hat er sein letztes Spiel 28.10.2018 gemacht und ist seitdem verletzt, aber naja.
Ja, ich meine, er hätte tatsächlich eine schwere Verletzung gehabt, Achillessehnenriss oder irgendwie sowas. Egal. Spielt keine Rolle, wie Rico gerade eben sagte, der möchte nämlich gern abmoderieren, der möchte ins Bett.
Ist so spät schon und ich muss noch schneiden. So, nimmt mir Tobi ja nicht ab. Ne. Wer solche Kollegen hat. Aber ich glaube, wir haben dann wirklich jetzt auch alles zu Ende diskutiert, oder?
Ja.
Gut, ich nehme das Schweigen einfach mal als Ja hin. So, damit sind wir auch am Ende der Folge angekommen. Was es vielleicht noch geben wird, ich hatte es in der letzten Folge mit Clubhouse schon angesprochen, eventuell, wenn es die Zeit hergibt, werde ich am Samstag oder am Sonntag meinen kleinen Clubhouse-Talk zu den Miami Dolphins einfach eröffnen. Also offene Fragerunde, mal gucken. Also wer so Bock hat, ich werde da in der Gruppe und so mal fragen. Das dazu, da könnt ihr euch am Wochenende vielleicht noch auf was Zusätzliches freuen oder halt ärgern, je nachdem, wie man es sieht. Ansonsten, ja, liked, abonniert, whatever, diesen Podcast und ihr kennt das Spielchen auf Apple Podcast, einfach mal vielleicht eine gute Bewertung da lassen und auf YouTube einfach mal den Daumen hoch. Es tut uns was Gutes, es tut euch nicht weh und das ist ja schon mal viel wert, wenn es einem nicht weh tut, würde ich behaupten. Und damit bleibt mir dann auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.